Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmitty, dem gottlosen Bier-Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmitty, garantiert nirgends erhältlich.
Ja, Jakob, also wenn ihr jetzt so im Osten, das dürfte ja Makalu sein, 8500, und ach guck mal, da vorne ist schon die Schlange, da müssen wir uns eigentlich nur einreihen und hinter den anderen Bergsteigern da so hochlaufen.
Du hast gesagt, das wird ein ganz kurzer Lauf hier, du hast gesagt, das Himalaya ist jetzt auch nicht so viel anders als die Zugspitze.
Ja, aber das halt, ich habe ja nicht gesagt, bitte, Jakob, nörgel mich voll, seit wir in Lucklau aus der Propellermaschine ausgestiegen sind.
Ja, es liegt vielleicht daran, du Idiot, dass wir hier unser komplettes Gepäck selber tragen müssen.
Ja, warum müssen wir das selber tragen? Kannst du mir das mal erzählen? Erzähl das doch mal, warum müssen wir das Gepäck selber tragen? Gehst den Leuten auf die Eier morgens um 7 auf 8000 Metern Höhe wegen deinem scheiß Kaffee?
Die Sherpas haben gesagt, wir machen super Kaffee. Dann haben die angefangen, Espresso zu machen. Was ist denn das? Ist das eine Lawine, Schmini?
Ist eine Windböe.
Also, dann haben die angefangen, Espresso zu machen. Und er hat geschmeckt, also wirklich wie Rattenpisse. Und dann habe ich dem einen Sherpa das ins Gesicht gespuckt. Aber wirklich auch nur aus Schreck. Und dann haben diese Sherpas uns auf den Fuß getan.
Geh mal ein Stück zurück, die Lawine hier.
Oi, die ist ganz schön kalt, Schmini. Ich glaube, mein Zeh ist abgebrochen.
Aber Urlaub ist halt auch nicht immer nur am Strand liegen. Man kann ja auch mal was leisten hier.
Wo ist denn Klaas?
Ja, der hatte keine Zeit. Der hat leider keinen
also
Urlaub
mit,
gekriegt.
Mit keine Zeit hätte ich hier auch aus der Scheiße rauskommen
können. Geh mal davon aus der Lawine weg.
Warum ist die Luft hier so dünn? Sehr dünn, die Luft.
Oh, fucking hell. So, ja. Also vielleicht nächstes Jahr dann wieder irgendwie am Strand, wa? So, guck mal, jetzt reihen wir uns da ein und dann watscheln wir da im Gänseschritt den einer Bergsteiger hinterher und dann sind wir schon fast.
Hat Joko abgefahren. Nicht auch mal gesagt, warum es nicht lohnt, nach Himalaya zu fahren?
Ja, das erzähle ich im Podcast. So, also, schön hier, ne?
Man sieht halt Berge, also ja.
Das ist der Makalu, also wenn die Wolken wegwehen, werden wir sie ihn sehen.
Du hast gesagt Makalu, deswegen bin ich mitgekommen.
Was ist denn diese Warterei hier kurz vorm Hillary Step? Also, was ist denn? Oh, guck mal.
Hat er eine gelbe Sporthose an? Wer ist das denn?
Der kommt ja aus dem Kumbus-Eisfall. Ja, ganz schön frisch angezogen. Ne?
Hört der Musik? Na, Klaas, gehst du hier joggen?
Hey!
Klaas?
Ich dachte es mir doch. Warte mal, ich muss eben die Hörer rausmachen. Ich schreie so. Hey, na? Ich habe mir gedacht, wenn ich genau anderthalb Tage später als ihr losjogge, erreiche ich euch kurz vorm Gipfel. Es ist doch irre, wie man sich die Sachen ausrechnen kann. Ich habe hier eine App, auf der kann ich genau sehen, wie schnell ich laufe, wie hoch ich laufe, wie viel Wasserbedarf ich habe. Bitte?
Du hast kurze Hosen.
Ja, mir ist auch heiß, mein Junge. Das ist wirklich...
Du bist hier im Hochgebirge, Alter.
Exakt so ist es. Und ich bin hier, warte, ich muss das hier mal ausmachen, ich höre immer noch das Gelaber. Ich höre mal, es gibt nichts Schöneres für mich, als auf den Mount Everest zu laufen und dabei Lage der Nation zu hören, wie diese zwei sich die ganze Zeit gegenseitig verbessern, bis man weiß, was los ist in irgendeinem Bundesland zum Beispiel. So, ich mach das hier mal aus.
Da läuft Kai Pflaume vorbei.
Kai Pflaume, ja. Ey, Kai!
Mensch, Schmitty, Jakob, was macht ihr denn hier? Oh, guck mal, der Klaas auch. Ich muss weiter, ne? Bin gerade auf Bestzeit.
Ja, okay, der ist weg.
Ist das hier eine Joggingstrecke?
Ja, Kai macht hier, glaube ich, irgendwas mit Ehrenpflaume oder was, keine Ahnung. Also er macht ja irgendwelche Internet-Gags da hinterm
Gipfelkreuz. Ich spüre meine Beine nicht mehr.
Ich glaube, mein Arm fällt ab.
Guck mal, Kai macht hier Das ist ja witzig, guck mal, Kai hat sich hier mit fluoreszierender Farbe angemalt und haut so auf den Boden und dann macht man genau in dem Moment so einen Schnitt und dann leuchtet er so.
Nicht, dass wieder
das ist witzig.
Gibt.
Ist guck da der mal. Bruder von Reinhold Messner?
Guck mal, da hinten, Kai macht Graffiti an den Berg. Boah, guck mal, Kai macht einen Helikopter. Kai kann Breakdance, wusstest du das?
Kommst du jetzt noch mit auf zum Gipfelkreuz, Klaas?
Das
ist so langweilig.
Ja, nee, normalerweise laufe ich da so einmal drum herum, aber ich muss in Bewegung bleiben. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt einmal aufhöre, ich habe mir das jetzt gerade so vorgenommen. Also, kommt Leute, auf geht's,
Kannst du deine Kopfhörer so laut drehen, dass wir ein bisschen Podcast hören können? Das wäre ganz gut, weil dann können wir die Wartezeit überbrücken.
Ja, okay, ja, machen wir, kein Problem.
Weißt du, dass du so ganz laut machst wie früher, da machen wir so eine Muschel mit unseren Händen.
Meine Nase ist ganz schwarz.
Das stimmt. Schmitty, was ist denn mit dir eigentlich los? Du siehst ja aus wie so ein Schneemann, dem man so ein Stück Kohle in den Kopf gedrückt hat. Was hast du denn? Sag mal, ist dir kalt oder was?
Ja, es ist kalt.
Ja, komm, mal einmal lecker eine rauchen, komm. Steck dir die mal ins Nasenloch, dann wird das schön warm da drin. Also, wir fangen mal an, ne? Komm, ich drehe jetzt mal ein bisschen laut und jetzt machen wir uns mal, ihr kennt das doch, wenn einem so kalt ist, wenn man so eine schwarz gefrorene, kalte Nase hat, was muss man dann machen, Schmitty Maus? Da muss man sich warme Gedanken machen. Summer Breeze, Baywatch Berlin und los. Eigentlich ungewöhnlich, muss man sagen, in dieser Zeit, in diesen Urlaubstagen, dass wir hier alle dreimal zusammen sind. Aber bevor wir wirklich in die Welt hinausschwärmen und probieren, unser Quatschnetz über halb Europa zu verbreitern, indem jeder ein Ende festhält, in seinem Land, in dem er dann jeweils sein wird, werden wir noch einmal hier zusammenkommen und die Lage besprechen. Das muss ein bisschen früher stattfinden, denn, das habe ich im Internet gelernt, der frühe Vogel fickt den Hurensohn. Man muss immer direkt,
das gefällt mir,
wenn man aufsteht.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Ja. Man muss immer direkt so die erste halbe Stunde des Tages nutzen, wo man noch kann, wenn man so früh aufsteht, damit man eigentlich das für den ganzen Tag geplante Pulver verschießen kann in diesem Podcast, weil was man dann privat fühlt, interessiert ja mal wieder keinen. So ist es hinter der Bühne. Aber ich möchte hier kein Mitleid erregen, sondern ich möchte Ihnen das Sommergefühl nach Hause bringen, das Sie sich verdient haben, indem Sie sich für Baywatch Berlin Summer Breeze entschieden haben. Und nicht für den Aufguss, für die Wiederholungen, die sonst auf allen anderen Podcast-Streams jetzt momentan laufen. Es sind ja alles alte Wiederholungen. Es gibt keine aktuellen Podcasts gerade. Wir sind der einzige aktuelle Podcast, der wochenaktuell produziert. Überall sonst laufen uralte Folgen aus den 80er Jahren.
Ja.
Bei uns gibt es wie immer frisches Zeug. Jede Woche.
Direkt aus dem Hahn. Frisch gezapft.
So ist es, genau. Ja. Es gibt im Prinzip nur uns und Kai Pflaume, der mit seinem Wohnmobil unterwegs ist.
Ja.
Das ist alles, was man an Entertainment-Angebot momentan finden kann in Deutschland.
Reicht du bist ja so auch. Krass schwungvoll da in die Episode gestartet heute. Das liegt in deinem Outfit. Wir kamen heute hier rein zu Studio Bummens und es war wirklich, ich habe so, können wir mal kurz die vier Blocks Musik einspielen? Das Gefühl hatten wir da.
Ja. Ja.
Weil Klaas hat so ein ja, was ist das? Also ein Jogginganzug, das verstehe ich wohl.
Ein Tracksuit. Ja, aber nicht, also das ist schon ein besonderer Stoff. Das ist so ein bisschen glänzender, da ist so ein Seidenanteil oder so.
Ja, und er sieht aus wie Tony Hamadi.
Ja, so, der hat das Glanz mit drin.
So ist es, genau. Ja, absolut. Da kriegt man normalerweise eigentlich die Shisha-Pfeife noch
die
gratis,
Leviten gelesen.
Gratis mit dazu.
Ja, die Leviten gelesen, ne?
Und genau, das ist praktisch
und
mein
Portemonnaie auskassiert.
Das ist mein Outfit, um herumzulaufen und zu sagen, Leute, es ist nur ein Angebot, was ich euch machen kann. Es ist nicht so, dass ihr jetzt praktisch vorher Schutz brauchtet.
Na,
aber man weiß
das?
Nie, wie das
Podcast
in dieser Stadt
sicher?
So ist.
Ist dieser Podcast sicher oder würdest du hier Schutz anbieten?
Ich biete erstmal Schutz an. Das Ding ist, weißt du, auch für die Mafia gilt, und für das Nutzen von mafiösen Services, there's no glory in prevention.
Ja, natürlich.
Man weiß nie, was passiert wäre.
Der Mafia-Drosten aus Berlin, ne? Das heißt, es kann sein, dass hier auf einmal die Mikrofone zerquetscht liegen, wenn wir das nächste Mal kommen, wenn wir nicht uns doch überzeugen lassen, dass du einen guten Plan hast, uns zu schützen.
So sieht's aus, ja. Also, dass man praktisch die Mikrofone benutzen kann, aber man nur hört, was in euch drin ist, weil die nicht mehr da sind, wo sie vorher waren.
Und sollen wir hier auch so einen Spielautomaten aufbauen? Wäre das Sound
das ist natürlich sehr gut. Spielautomaten sind gut, aber ich bin jetzt natürlich auch im Corona-Testgewerbe.
Ja,
das ist praktisch klar. Die neue Spielautomatenzeit, weil es gibt nichts Besseres, als
Gewinne
als finanziell staatliche Unterstützung und gleichzeitig aber Datenschutz, dass man praktisch gar nicht sagen darf, wie viele wirklich da waren.
Exakt.
Besser geht es nicht. Ich bin, wenn man so sagen will, der Corona-Testsieger aus Berlin.
Guten Morgen auch Schmitty. Es ist 8.20 Uhr, 20 Uhr. Ach, hier ist Rod Stewart. Das ist auch der Grund, warum Schmitty natürlich noch recht wortkarg daherkommt.
Ich habe Angst, dass ich gucke wirklich das dritte Mal aufs Handy, weil ich Angst habe, mein regulärer Wecker geht gleich. Das wäre mir sehr unangenehm.
11.20 Uhr ist, wird dauert aber noch, Schmitty, ne?
Nein. Ja, wir haben heute ein bisschen früher angefangen und dementsprechend, wir waren heute schon kurz vorm Everest.
Genau.
Ich hatte so Flashbacks. Ich hatte wirklich so Flashbacks, Jakob.
Ja, weil ihr wart ja mal fürs Duell auch dort eigentlich, ne? Ihr wart doch in Nepal.
Wir waren in Nepal, das war halb schön, halb tragisch. Tragisch, weil wir...
Das war eine der witzigsten Reisen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
Aber darf ich kurz aus Dummheit fragen, gehört Nepal automatisch zum Himalaya oder sind Himalaya Teile in Nepal? Ich
raff das so ist genau. Richtig.
Okay, und ihr wart auch im Himalaya im Offiziellen damals, als ihr da Honig, Drogenhonig geerntet
genau.
habt?
Genau. Ja, das waren wie heißt denn das Gebiet von dem 8000er, wo wir waren?
Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, da waren wir und wir waren da und dann hieß es halt irgendwie, wir könnten noch in das Basislager von Annapurna, waren wir, ja. Auch monströs, ich meine 8700 Meter oder so, also ganz weit oben. Mhm. Und da hätten wir noch mit dem Helikopter hinfliegen können, was leider am letzten Tag gescheitert ist, wegen schlechter Sicht. Und da
also nicht auf 8000 Meter hätten wir nicht mit dem Helikopter hinfliegen können. Nicht, dass man jetzt wieder Nachrichten kriegt, wie wollt ihr denn mit dem Helikopter, wissen wir selber. Sondern es ging um dieses Basislager auf, ich weiß nicht, 3000 Meter oder so. Ne?
Was macht man normalerweise im Basislager?
Rumsitzen und warten, bis es weitergeht.
Okay.
Und in Pfannen scheißen. Also so glorios ist das nicht. Es wäre wahrscheinlich auch sehr
karisch. Im Prinzip dasselbe, was man im Krankenhaus macht. Warten, bis es weitergeht und in Pfanne scheißen. Und ab und zu und hoffen, dass 15 Uhr wird, dann gibt es nämlich meist Kuchen.
Kostet nur mehr.
Mhm. Ja. Ja, man akklimatisiert sich da. Ja. Und dann macht man immer so Probewanderungen. Man läuft quasi ins Lager 1, was ein bisschen höher ist, kommt wieder zurück. Das geht dann 4-5 Wochen und irgendwann bist du dann bereit.
Ja. Aber das ist wirklich, das ist, wenn man so will, eigentlich, es gibt ja manchmal für zum Beispiel, wenn so 15-jährige verantwortungslose Problemjugendliche Kinder kriegen wollen. Ne?
Ja.
Die sagen, also wir wollen jetzt eine Familie gründen und wir
sind... Klassisch Familienplan.
Ja, wir sind uns sicher, wir wollen das jetzt und wir wollen auch noch fit sein, also wir wollen praktisch selber erst 20 sein, wenn das Kind erwachsen ist und so. Dann sagt man manchmal von diversen Einrichtungen zu denen, passt mal auf, hier habt ihr mal so eine Art Probekind und das ist dann so eine Hightech-Puppe, die tatsächlich... alles, was an Anspruch von so einem wirklichen Kind dann an Eltern und junge Eltern herangetragen wird, einmal so nachahmt. Die schreit dann die ganze Zeit, dann muss man das wickeln und füttern und so. Und das ist halt so ein bisschen aufwendiger als so eine Puppe, die man im Spielzeugladen kauft. Und das sollen die dann mal eine Woche machen und meistens bringen die nach 5 Tagen entnervt das Kind zurück und sagen, sie wollen jetzt doch wieder PlayStation spielen und das war's mit der Familienplanung. Und dann sagen alle, ist doch für alle besser. Ne?
Ja.
So.
Und, na gut,
so, doch kein Baby, vielleicht erst ein bisschen Lorette Mar.
Ja. Ja? Mhm.
Und da ist es so, wenn man sich praktisch akklimatisiert, dann ist man ja meistens dann schon einigermaßen hoch. Wir haben das mal gehabt in Bolivien, da waren wir in Potosí, in einer ziemlich hohen Stadt auf, was weiß ich, 3000 Meter oder so, ne?
Nee. Bei 3000 haben wir die Akklimatisierung gemacht. Dann sind wir hoch auf 4,5 und waren in diesem Bergwerken. Das war bis 4800 Meter. Das war das Höchste, was wir je gemacht haben.
Also echt ziemlich hoch, ne? Und wenn man das nicht so kennt, und wir haben jetzt natürlich auch nicht Zeit, da irgendwie 3 Wochen uns herum zu akklimatisieren, bis der Körper gar nicht mehr merkt, wo er da eigentlich ist, sondern man macht das alles eben so schnell und so kosteneffektiv, wie es eben notwendig ist. Und es ist unglaublich, was es ist, diese dünne Luft dann, und das meine ich damit, das ist eigentlich auch wie so eine Probe, wenn man praktisch mal probieren will, wie es ist, wenn man alt ist. Mhm. So ist es, in dieser dünnen Luft zu sein, weil man 4 Treppenstufen läuft und schon außer Atem ist. Manchmal, ich habe für viele alte Leute, wenn die da so über einen Zebrastreifen schleichen, kein Verständnis. Ich denke, geh halt schneller. Ja?
Wo man sich fragt, ist es Long-Covid oder ist jemand alt?
So, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man so lahmartig sein kann, weil mir da die nötige Empathie fehlt. Ja? Ich sehe da also ein altes Ehepaar da über den Zebrastreifen oder die Ampel wird nach 4 gelaufenen Metern wieder rot und ich denke, komm, hopp, hopp.
Das heißt, man atmet ein, aber man bekommt einfach weniger Sauerstoff in die Lunge.
Das merkt man gar nicht.
Wenn man diese Empathie entwickeln will, wenn man einfach sagt, ich muss es einmal erfahren, um vielleicht auch mit unseren Alten in der Gesellschaft besser umzugehen und mit einer höheren Toleranz auch unsere Alten in den Alltag zu integrieren. Dann einmal bitte Höhenluft, dann weiß man ungefähr, wie es ist, wenn man einen kleinen Rucksack einfach nur so ein Stockwerk nach oben schleppen will und da oben erstmal ins Koma fällt.
Ja.
Man merkt das gar nicht so beim Einatmen. Also nicht, man spürt jetzt nicht, dass man nicht so richtig Luft geht. Man ist kurzatmiger, aber du überlegst dir wirklich, ah, die Schnürsenkel sind offen, binde ich mir die jetzt zu oder nicht? Weil es ist wirklich, das ist ein Akt. Und du hast permanent so einen Kopfweh und es ist wirklich, und das sind nur 4000 Meter und ich dachte mir, doppelte Höhe ist mit uns nicht mehr machbar. Ne?
Nee, ist vorbei. Aber wieso? Es gibt doch immer dann irgendwelche Touris da.
Mhm.
Das ist ja halt auch die große Kritik. Ne? Früher ist der Reinhard Messner noch in Flipflops hoch und musste das praktisch alles selber am eigenen Körper irgendwie aushalten. Und mittlerweile lassen sich da irgendwelche reichen Touristen da von den Sherpas hochtragen. Dann machst du einmal High Five mit dem Gipfelkreuz und zack geht's wieder runter. Das heißt, so eine wahnsinnig exklusive Erfahrung ist es nicht mehr oder was?
Ja, also exklusiv ist es jetzt in dem Sinne, ich glaube, es gibt so 300 Besteigungen im Jahr. Ne? Also so exklusiv ist das nicht. Aber das sagt sich auch so leicht. Das hört man immer von Reinhold Messner, der aus seiner Sicht zu Recht sagt, das ist ja fast wie eine Autobahn da hoch. Da wirst du ja, da kannst du ja gar nicht anders als oben landen. Ich glaube aber trotzdem, selbst wenn wir, also wenn ihr jetzt jeden Tag Marathon laufen würdet, würden wir da einfach nicht mehr hochkommen, selbst wenn sie uns tragen.
Ja.
Denn irgendwann wird es halt eng. Mit der Luft, mit allem. Und die Anstrengung, ich glaube, ne, also selbst wenn das für die Besteigung von dem 8000er dann wahrscheinlich wie eine Autobahn wirkt, werden wir das nicht mehr schaffen.
Aber wenn du ehrlich bist, Schmidti, dann ist es doch dein großer Traum.
Ja. Aber das ist
warum
halt
ordnest du jetzt nicht ab heute alles in deinem Leben diesem Traum unter? Und wir machen so eine Doku über dich.
Ja, das sind genau solche Momente, wie wir sind auf 4000 Metern und ich habe gemerkt, wie wenig Spaß das macht. Oder auch so Momente, keine Ahnung, als wir, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, in Papua waren und so, wo man merkt, es gibt eine Differenz zwischen dem Traum, den man am Schreibtisch in Berlin hat, nämlich einmal das geile Dschungelerlebnis, ne? Einmal hier so ein bisschen auf Abenteurer machen und dann mit seinem Cappuccino da in der Businessklasse hinfliegen. Und dann da aussteigen und fast draufgehen, so, weil alles nicht mehr funktioniert. Und das war der Moment in Papua beim Rumlatschen, wo ich wusste, ich werde den Mount Everest nicht mehr besteigen. Da kann ich mir wünschen,
das ist ja doppelt
so
tragisch, ja.
Nö, ist gar nicht tragisch, weil das ist vielleicht ist das Leben. Ne?
Nee, ja, das ist das Leben. Also, Schmidt.
Think small. Also, Schmidt.
Vielleicht ist das das Leben, dass man bestimmte Sachen nicht schafft.
Ja.
Ihr Thomas Schmidt.
Ja. Du kannst es echt nicht packen.
Ganz ehrlich, du musst
Zum Supertalent, Superstar.
Ich sehe dich jetzt schon eigentlich, wenn du wolltest, ne? Denn das stimmt natürlich nicht, du kannst dein Leben, auch du, kannst dein Leben nochmal um 180 Grad drehen und in Richtung Erfolg weitermarschieren und dann hast du nachher, so wie Joel Kelly, ist er so durchgelabelt.
Ja.
Dann hast du so eine Mütze von irgendeinem Getränkehersteller,
ja.
Und dann hast du dieses weiße Hemd mit dem Kragen, da steht
Taxofit
steht ja da drauf, genau, Taxofit oder
weiß nicht mal, was es ist,
Fiesmann oder ja, so, ja, irgendwelche komischen Powerriegel oder sowas.
Und siehst du, das genau, was du jetzt hier andeutest, ist das Problem unserer Zeit, dass jeder Wichser denkt, er kann alles schaffen.
Joel Kelly ist kein Wichser.
Bitte, nein, der ist kein Wichser.
Du hast das aber gesagt.
Der ist kein, das piepen wir ja eh.
Was denn?
Ja, das Wichser.
Joel Kelly ist mein Freund, wirklich. Das ist ein richtig netter Typ.
Ich habe auch nicht gesagt, dass das ein Wichser ist.
Doch. Also du denkst, also das ist das Problem der Zeit, ist, dass jeder denkt, ich kann alles.
Ja, gerade aus dem Abi rausgefallen, denkt man, man schafft alles
da
im Leben.
Da bist du gerade noch aus dem Abitur und du denkst, kannst du mal Everest steigen. Nicht gönnen, ihr habt da vielleicht eine 1 im Bio, aber wie das Leben tickt, wie du mal ein Packung Zigaretten kriegst, aber du kein Kleingeld hast, was ein Wodka Lemon kostet in der Alpen, das wisst ihr nicht.
Wolltest du das gerade sagen, Schmidti?
Na, exakt das.
Ja. Naja, aber es ist schon so, dass diese komische Erzählung dieser Generation, weißt du, diese Kacke, die uns Deadlift die Soße irgendwie 20 Jahre stimmt, eingehämmert hat, nämlich du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. So ein Dreck, ne? Also da muss ich sagen, bei aller Sympathie für manchmal auch ein bisschen haltlosen Optimismus, finde ich eine gewisse Thomas Schmidtsche realistische Einschätzung der Lage vielleicht auch für die psychische Gesundheit manchmal eher besser. Weil es gibt bestimmte Sachen, und das muss man vielleicht auch anerkennen, die kann man noch so doll wollen, die schafft man dann nicht. Und es produziert, glaube ich, auch weniger Verlierer vor sich selber, vor der eigenen Psyche und vor den Ansprüchen, die man in sich, an sich selber stellt und so, wenn man anerkennt, dass alleine durch das Wollen nicht immer gleich alles passiert. Und wenn es nicht passiert, hat man es wohl nicht doll genug gewollt, American Dream-mäßig. Das ist doch Quatsch.
Das ist nämlich auch, das klammert aus, dass ab einem gewissen Grad, was man so macht, ne, gehört halt auch ein bisschen Talent dazu. Ob ich will oder nicht, ich werde kein Moderator auf ProSieben. Ne? Ob ich will oder nicht, Bundesliga-Fußballer wird aus mir auch nicht mehr. Ich könnte jetzt jeden Tag trainieren.
Ach, beim 10, FCK 12 kannst du ran.
Beim FCK ging es.
Nein, jetzt hat mit Trainieren ja dann auch, das geht ja gar nicht, die Leute sagen immer so trainieren und so, da ist ja nicht mal die Rede davon, sondern es das heißt ja immer nur, du musst es wollen. Also bestimmte Sachen, ganz viele von diesen zerbrochenen Träumen wären mit Training schon mal leichter erreichen zu gewesen, als jetzt wirklich nur zu denken, ich schaffe das.
Das Entscheidende ist, und das wäre mein Tipp, man muss da die richtigen Sachen wollen. Weil wenn man gar nicht auf Mount Everest will, dann hat man schon gewonnen.
Und da sind wir
und wenn man nur einen Kaffee trinken will, genau, am Fuße des Mount Everest, da hat man auch schon gewonnen. Oh.
Also das heißt, deine Lebensphilosophie ist, wer nicht kämpft, hat schon gewonnen.
Exakt. Nee, das richtig, man muss auf sich und seine Vita angepasst die richtigen Sachen wollen. Nein,
Moment, es gibt ja dieses, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Man kann aber auch sagen, wer kämpft, kann verlieren. So.
Ja.
Ja, aber warum auch? Kann man sich doch ersparen.
Ich dachte, wir hatten, lustigerweise, als wir waren ja Fallschirmspringen letzte Woche.
Ah, echt? Ja,
ja,
stimmt. Jetzt
ja, da war was. Dann sind Jakob und ich zurückgefahren mit dem Auto.
So
und
ist es.
Dann haben wir uns darüber unterhalten. Und ich habe gemeint, so, ich finde es halt krass von Jakob, dass er das gemacht hat. Ne?
Ja.
Und das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Und wir, also ich zumindest habe die Vermutung angestellt, dass das auch sehr gerade mit seinem Sport zu tun hat.
100 Pro.
Dass du irgendwie gelernt hast, aus der Comfortzone rauszutreten und da mittlerweile anerkennst, dass es dann Momente geben kann, die du vielleicht nie wolltest, aber die dich irgendwie, die dein Leben bereichern.
Ja.
Und da warst du so immun dagegen und das hat uns ja so rasend gemacht bis zur Bosartigkeit auf unserer Duellreise auf der gemeinsamen, dass du hast kein Gefallen gefunden in irgendeiner Anstrengung und danach siehst du den geilen Sonnenuntergang am Vulkan. Das war dir alles fremd, du hattest nur die Regenjacke schon an im Flugzeug und wolltest nur überleben.
Ja, das ist auch so. Nee, da hast du recht, also da ist wirklich in mir hat sich was verändert. Das kann ich ganz einmal in so ein Bild packen, ne? Wenn man eben auf dem Berg läuft, dann schmeckt da die Apfelschorle oder das Bier halt wirklich millionenfach besser, weil man was dafür getan hat. Oder selbst ein Schluck Wasser nach einem langen Joggen ist halt irgendwie herrlich. Und dieses Bild, also dieses für etwas Körperliches tun, im Beruflichen ist mir das doch vertraut, aber etwas Körperliches leisten, um sich dann zu belohnen oder irgendwas anders wahrzunehmen, das habe ich neu für mich gelernt und entdeckt und das ist tatsächlich.
Ja, aber auch
schön.
Adrenalinkicks und so, da warst du jetzt gar nicht heiß drauf, ne? Also das bist du immer noch kein.
Bin ich immer noch nicht und ich glaube, das hat immer was mit dem persönlichen Interesse zu tun. Ich habe dir zum Beispiel auf der Rückfahrt gesagt, ich würde zum Beispiel nie tauchen, weil ich dieses der Vorstellung tausendfach schrecklicher finde als jeden Fallschirmsprung. Dieses Unterwassersein, das viel mehr von mir auch abhängt, ob das richtig und falsch, zumal ich tauche zu schnell hoch aus Doofheit oder irgendwie bin nicht konzentriert und dann passiert sofort irgendeine Katastrophe, die es nicht frei atmen können und so. Das finde ich so albtraumartig. Das ist jetzt erstmal eine Herausforderung, die steht jetzt bei mir nicht auf dem
das
auf dem
ist aber
Zettel,
auch,
ne?
Das hat aber auch was zu tun mit, du kannst eine Höhenangst haben, die kannst du in verschiedenen Abstufungen haben. Beim Fallschirmspringen, finde ich, wird Höhenangst nicht so getriggert. Eben,
stimmt sogar,
ne, dadurch, dass man keine Referenzpunkte hat, deswegen spürt man ja auch
diese...
Es gibt
kein zu niedriges Geländer oder so. Du,
ja, man hat nicht diese 200 km/h, mit denen man da ja offenbar fällt, die spürt man nicht so und sieht man auch nicht so. Und deswegen fühlt sich das anders an und darum geht es ja, ne? Den Eindruck, den es macht. Und beim Tauchen ist es Platzangst einfach, weil du bist ja eingesperrt in diesem Wasser in gewisser Weise.
Ja, und auch in diesem Anzug, in diesem Atemsystem
irgendwie,
ne?
Ja, genau. Und ich weiß ja nun, es kann ja auch was schief gehen. Es ist ja nun überhaupt nicht so, dass man sagt, ja, man hat da so Angst, aber im Prinzip ist das idiotensicher. Also
häufigstes
überhaupt
Problem
nicht idiotensicher.
Ist ja, dass einem ein Hai in den Sauerstoffschlauch beißt. Häufigstes Problem, wie kommt du in die Welt von dir bist.
Das war ja gar nicht. Nein, da hat ja keiner reingebissen. Nein, ich war so.
Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Tauchgang und wenn er so ein 3 Meter Hai kommt, der euch in die Sauerstoffflasche
beißt, dann aufpassen. Der hat so am Arm gerissen, dass die abgefallen ist. Auch nicht gut.
Nicht mal das. Es war ganz anders. Es war so, dass ich so aufgeregt war, dass ich so viel geatmet habe und nicht auf meinen Sauerstoffdings da. Da hat kein Hai. Der Hai hat mir den Arm gebissen. Zweimal sogar.
Ja,
aber
auch nicht höflich.
Ich habe da viel geatmet und dann war das irgendwie alle und dann hatte dann dieser Hai da rumgewackelt und dann flog das Ding noch ab. Da,
der
hatte Maske
das,
da.
Der hatte die Maske abgebissen.
Ja, mach sein. Aber das ist auf jeden Fall gefährlich da unten.
Ja.
Und deswegen kann ich verstehen, dass man davor dann auch eine gewisse Angst hat und so.
Ja, wie du, also es ist ja, wenn man halt allein, wenn man sich vorstellt, dass es sein kann, dass man zu viel atmet, so, ne, dann muss man sich im Grunde bei seiner Sauerstoffflasche entschuldigen, sorry, ich habe wohl was zu viel geatmet, es könnte mir sofort passieren. Natürlich wäre ich aufgeregt, wenn ich in so einem tiefen Wasser wäre, oder könnte mir auch passieren, dass ich zu viel atme, dann bin ich schon im Arsch oder was?
Ich habe das ja hier schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast, aber es gibt für mich nichts Aufregenderes, als mir vorzustellen, während ich praktisch in meinem Bett liege, mir vorzustellen, wie es ist, in eine Höhle reinzutauchen. Oh. Leute, die dann da irgendwie schlafen müssen, die hängen sich da an den Haken. Ich könnte es immer wieder erzählen.
Die Meldung von letzter Woche,
was?
Die haben in so einer Höhle einen Taucher gefunden, der wurde erstochen.
Von wem?
Kennt ihr die Story?
Nein. Nee, überhaupt nicht.
Das ist was für dich.
Von wem denn?
Der hatte einen langen Messerstich im Herz.
Ist doch ungewöhnlich.
Ja. Und wisst ihr warum? Weil dem in der Höhle der Sauerstoff zu Neige gegangen ist. Und der hat sich selber das Messer ins Herz genommen.
Stimmt, jetzt habe ich es, ja doch, das habe ich gelesen.
Könnt ihr euch was Schlimmeres vorstellen als das?
Ich habe es gelesen, ich habe es gelesen, ich wusste nicht mehr, wie der sich umgebracht hat, genau. Der hat sich überlegt, also jetzt ertrinken ist wohl nicht so gut, da in so einem kalten Grab, da irgendwo im Dunkeln, da in so einer Höhle.
Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Also ich will ja, wenn ich jetzt in Italien bin, will ich auch da zu der Grotte da an Capri fahren, ne? Jetzt ist es so, ich habe ja so ein Taschenmesser, ne? Hm. Wenn man mal einen Apfel schneiden muss. Ja. Und jetzt ist da die Klinge aber nur 10 Zentimeter. Hm. Und das taugt ja gar nicht, da komme ich ja gar nicht durch meine muskulöse Brust.
Du musst erst deinen Busen abschneiden.
Ey, was mache ich denn da? Hm. Jetzt, die lassen einen dann so von dem Touristenschiff und dann ist man mit so einem Seil wahrscheinlich eine dicke Oma rangebunden. Dann schwimmt da ein Folger Italiener so vor, sagt:
Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, da Grotto und bla bla bla, ne?
Mhm.
Und da musst du bestimmt auch mal kurz in so einem Felsen langtauchen.
Ja.
Was ist, wenn da das Unvermeidliche passiert?
Und dann
ich glaube auch nicht, dass ich überhaupt Sauerstoff dabei habe. Das heißt, it's programmed to fail.
Dann
was nun?
Und würdest du dich da vor diesen ganzen Touristen dann da selber erstechen?
Ja, klar.
Das Drama von Capri.
Dat Mut. Da kenne ich nichts.
Vor allem Angst, ne? Aber das, bevor es irgendwie stressig wird, lieber selber umbringen.
Also ich werde in meine Speedo-Badehose ein rotes Taschenmesser packen. Für den Fall der Fälle.
Naja. Komm.
Und ich habe aber Mittagstisch bestellt danach. Ja. Da müsst ihr vielleicht dann alles klären. Das wäre mein letzter Wille, dass ihr da anruft.
Wir gucken, dass das auch nicht wegkommt.
Nee, dass die wissen, da kommen jetzt weniger. Eine ist doch in der Grotte, hat sich erstochen, ist klar. Ein Tisch weniger eindecken.
Absolut. Und dass sie da praktisch an dem Tag das auch nicht mehr als blaue Lagune verkaufen können, sondern rot.
Rote Lagune, ja, exakt.
Zum Abschluss unseres kleinen Abenteuer-Exkurses. Ne?
Ja, ich bin auch Thrill-Seeker.
Du auch, ja.
Du bist Mindfreak, Alter. Du bist Mindfreak.
Wisst ihr, dass Joko dafür verantwortlich bin, dass ich oft bis heute schlecht schlafe, ne?
Ja, bei mir doch auch.
Da nützt keine App, da nützt kein Nichts. Das ist meistens auf Joko Winterscheid zurückzuführen. Hin und her wälze nachts, ne?
Was ist denn jetzt?
Wir waren in Nepal mit diesem Drogenhonig, ne? Und haben das Ding da gedreht.
Es war so witzig.
Es war super witzig, alles cool.
Überall war Gras.
Überall war Gras.
Und Drogenhonig.
Und Hühner.
Und Hühner.
Und Hühner.
Es war ultra viel Gras.
Kann man sich ja nochmal anschauen, ne?
Nee, es war wirklich ein schöner.
Ich finde auch selten hast schön. Du dich so nett um Joko gekümmert, wie du dem da dieses Toast mit dem Drogenhonig serviert hast.
Ja.
Und da ist ja wirklich, pimmeldick hast du es da drauf gestrichen. Also ganz, ganz liebevoll von dir.
Es war wirklich. Also wir waren mitten in einem Feld, wo drumherum, also nicht, dass man das soll man ja nicht anfassen, weil das wohl giftig sei oder irgendwie was mit dem Kopf macht, ne? Aber da waren ja überall drumherum, waren ja Marihuana-Pflanzen. Mhm. Ne? Überall praktisch. Ne?
Ach so, schon, weil die Bienen den Nektar.
Nee, das ist vom Rhododendron, von irgendeinem.
Ja, Rhododendron sowas.
Irgendeinem Dings, ist auch egal. Aber ist völlig unabhängig davon, waren da überall. Wie gesagt, wir haben das weder angefasst, sonst darf man auch nicht, ne? Ist ja auch nicht gut und das ist ja auch Einstiegsdroge, ist man ja sofort, hängt man an der Nadel, deswegen darf man das also gar nicht anfassen, besser, ne?
Zu Recht nicht legal in Deutschland.
Not even once.
Ja.
Ja, aber ich will nur sagen, es war da überall.
Ja.
Ja. Es war überall.
Wird auch dort aber nicht angeboten.
Nein.
Die sind da selber sehr respektvoll.
So eine Art, verbotenes Unkraut.
Das sind auch nicht so nur Halotris, die da denken sofort an Kiffen. Für die ist das wie die,
Haben da viel,
in deinem Garten.
Die haben so. Seile haben die da draus gemacht. Und haben da Tau und Tau und hier noch so ein T-Shirt haben die draus genäht. Noch aus
und so Beutel.
Beutel, genau. Ja, sowas. Ja.
Naja, also da waren wir und haben die Pflanzen da begutachtet und insgesamt, es war ja für mich ein Lebenstraum, ne? Endlich mal in den Himalaya gehen und irgendwie da sind, wir mussten ja auch Wanderungen ein bisschen unternehmen zu diesem Drogenhonig da, das war eine 4-Stunden-Wanderung.
Da hatte ich so eine richtige Angela Merkel im Urlaub-Mütze auf.
Stimmt, ja.
Richtig so eine Wandermütze, weißt du, so eine, wo man wirklich sagt, scheißegal, wie sie aussieht.
Ja.
Scheißegal. Nicht nur so ein bisschen egal, sondern scheißegal, wie ich aussehe. Deutsche im Urlaub überhaupt, ne? Hauptsache funktional und scheißegal, wie man aussieht. Das sagt ja Angela Merkel, sagt ja, ich will keinen Sonnenbrand, ich will eine praktische Hose haben, ich will da nicht schwitzen wie ein Affe.
Ja.
Und scheißegal, wie es aussieht.
Ja.
Und so sah ich auch aus.
Form follows Function. Ne?
Ja, einmal Decathlon bitte.
Ja, was ich sagen wollte, wir sind da durch das Himalaya-Gebirge gelaufen und ich weiß, wir kamen auch noch an diesem, ich glaube, das heißt so Schwalbenschwanz, irgendwie so ein Berg, auch 7000 Meter und mit diesen zwei Gipfelzacken oben drin. Ach, hast du alles nicht gesehen, ja. Und dann sind die halt auch so, ihr seid so mitgelatscht und es war alles irgendwie ganz schön und dann kommst du durch so Wälder durch, wo du denkst, du bist jetzt wirklich im tiefsten Urwald und dann kommst du raus und dann siehst du wieder ein 7000er und so. Es war alles irgendwie ergreifend, so Dauergänsehaut, ne? Und dann bin ich, wie das so ist auf so einer Wanderung, dann läufst du mal mit dem, ne? Und dann mal kurz mit einem Sherpa, mal mit Klaas, mal so eine Wegstrecke und dann auch mit Joko. Und eigentlich war Joko auch sehr nah dran, weil Joko liebt die Berge. Das hat er mir
das
vorher
stimmt,
auch erzählt.
Ja,
er hat sich auch richtig drauf gefreut, dass es nach Nepal geht und so weiter. Ja, und dann laufen wir und dann habe ich gesagt so immer die ganze Zeit, Joko, ist das hier, also das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Guck mal da, guck mal hier. Ne? Und er hat gesagt, ja, ist gut, aber irgendwie er ist auch enttäuscht. Und da habe ich gesagt, oh Gott, um Himmels Willen, wie bist du denn enttäuscht? Also da fällt mir jetzt gar nichts ein, wie man da jetzt enttäuscht sein kann, ne, in der Land und so. Und er meinte, ja, also ich bin ja auch oft am Wochenende da, bei Kitzbühel bin ich auch öfter mal da im Gebirge so. Und da gibt's aber so ein Ding, wenn ich so die Wahl hätte zwischen den Alpen und dem Himalaya, da, klar, da sind die Berge halt so 3000 Meter oder 2,5 und hier sind sie halt 8 und insgesamt alles ein bisschen pompöser, als hätten es die Götter selbst geschaffen. Aber so unterm Strich muss ich sagen, die Alpen haben halt einen entscheidenden Vorteil. Da gibt's überall diese Hütten, wo man hingehen kann und da gibt's Pommes und Schnitzel. Und das muss ich sagen, das
fehlt mir
jetzt.
Das ist mein Joko.
Und das hat er wirklich komplett, da war kein Gramm, der wollte mich nicht verarschen, der war nicht irgendwie, der war wirklich, der hat gesagt so, Himalaya, ja, gut, ist okay. Aber wo sind die Schnitzel? So, und das, da träume ich nachts noch
also
von.
Ganz ehrlich, mir würde das Himalaya, also fangen wir an mit Verständnis. Ja. Mir würde das Himalaya-Gebirge auch wesentlich besser gefallen, wenn am Wegesrand so eine Magnumflasche Würfglycot stehen würde.
Ja.
Ja, klar. Natürlich. Also, welche Landschaft ist nicht besser, wenn irgendwo eisgekühlter Champagner steht? Ja?
Der Service dort ist schlecht.
Der Service dort ist scheiße. Absolut. Ich denke aber, dass ich im Rahmen der gesamten Erscheinung, also dieses Naturerlebnisses, was da auf einen wirkt, könnte ich darauf verzichten und würde sagen, vielleicht begnügen wir uns hier wie zufriedene Männer am THC.
Ich kann es verstehen. Ich glaube, ihr werdet die Ersten, die sich auch freuen würden, da noch einen Kaiserschmarrn zu essen.
Naja, sicher.
Wenn da so ein Sherpa sagt, ich habe hier frisch gemacht.
Oh, wir haben doch mal
Marillenschnaps, so einen Schuss,
wir haben
und
doch
ein bisschen
mal karamellisiert. Wir haben doch mal Spaghetti Carbonara in Venezuela gegessen. Mhm. Weißt du das noch? In der Lebenshütte.
Das Leibgericht.
Das
der Venezuelaner.
Das Nationalgericht, ja. Spaghetti Carbonara. Und dir wäre es wahrscheinlich zu fettig gewesen oder zu viel Schmand oder was da drin. Hat aber lecker geschmeckt.
Ja,
muss man sagen. Ja, toll.
Ja. Danach habe ich mir noch Beckpflanzen eingefangen und dann
sind
wir
wieder angefahren. Ist ja immer so, wenn wir auf Duellreise waren, also dann habe ich mich immer gefreut, was wohl kulinarisch geboten ist. Mhm. Ne? So, was kann man in Hongkong, was haben die da für Dumplings, was haben die da für eine Peking-Ente und was weiß ich. Ne? Oder in Indien, was zaubern die da und so. Ne? Und hier ist Senior Klaas, ne? Also frisst im Grunde 1 Kilo Kekse. im Reisebus, will gar nichts essen in Asien. Und hier, Senior Schmidt, ne, am liebsten McDonald's. Ne?
Ja, McRib. Ja. Den mag er gerne.
Der ist ja Gott sei Dank überall gleich auf der Welt.
Der ist lecker, du. Das erzählt er mir schon seit 15 Jahren. Wie bizarre. Gerne er wohl McRib isst. Er ist ein bizarrer McRib-Liebhaber.
Und das Bizarre ist eigentlich, dass du zum Thema Essen, Schmitti, dieselbe Einstellung hast wie ich zum Thema Reisen. Ich möchte einfach nur woanders mal einen Cappuccino trinken und du willst einfach woanders mal McRib essen.
Ja, die sind auch von Land zu Land unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich. Wirklich,
ganz unterschiedlich. Die haben ja ganz anderen, die ganz anderen Brötchen oder was haben die dann
die
da.
Die Gewürze.
Ne? Ja, ja, total. Ja. Lecker.
Es ist ja so, also muss ich erstmal euch kurz sagen, dass ich mich richtig freue, dass wir mal wieder so zu dritt hier zusammensitzen. Ist doch schön. Das letzte Mal hast du ja eingangs gesagt, bevor wir uns in Europa verteilen. Und ich finde, wir haben so einen kleinen Auftrag, den wir alle so in unsere Urlaubsländer mitnehmen. Ich finde, wir müssen so ein bisschen wie bei Kabel 1 es machen wie der Urlaubstester. Ne, also ich finde, die Leute können von uns erwarten, dass wir so ein bisschen auch unsere Urlaubsorte testen. Und
soll ich meine
dann,
Schwarzlichtlampe mitnehmen?
Ja, und dass wir dann bisschen in den kommenden Wochen, wenn wir im Urlaub sind, ich vertrete Italien zum Beispiel, dass wir so ein bisschen Infos geben können, was ist gut, was ist schlecht.
Also ich
Worauf
würde,
muss man achten?
Ich würde meine...
Welche Hüpfburg ist wirklich 20 Euro wert?
Ich würde auf jeden Fall jeden Wasserspaßpark natürlich abchecken.
Ja, sehr gut,
ich würde jede am Strand fallgebotene Kokosnuss einmal austesten.
Sehr gut. Ja, kaufst du auch eine Sonnenbrille? Die haben immer ganz tolle Markensonnenbrillen am Strand.
Sogenannte fliegende Händler sind bei mir herzlich willkommen. Können bei mir landen, die fliegenden Händler. Einen kurzen Zwischenstopp machen und dann weiterfliegen. Das nehme ich alles, auch Strandtücher nehme ich mit.
Eine rostige Cola-Dose liebe ich auch.
Ja.
Köstlich.
Das ist wunderbar. Ja. Genau, das finde ich auch toll. Die also richtig gut schmeckt dann noch.
Ich könnte einen McRib testen und immer feststellen, schmeckt genauso.
Ja, das Qualitätsurteil genauso.
Genau. Immer waren sie warm und lecker. Ne?
Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Du. Da habe ich mich geärgert über euch Orgelpfeifen da, aber der McRib, der hat immer geschmeckt.
Ja, aber das hier hat ja wohl mit dem McRib gar nichts mehr zu tun. Er klebt an der Packung. was ich aber ganz besonders gut finde, also damit kann man sich ja so richtig den Urlaub versauen. Ne?
Weil aber ist es jetzt
ich
kurz festgehalten, dass wir einen Urlaubstest
liefern? Okay, ja, machen wir.
Möchte eine neue Rubrik, die Urlaubstester.
Ja, da bin ich mal gespannt, was mein Hotel dazu bieten hat. Ob da wohl was okay ist.
Bin ich auch gespannt.
Ich glaube nämlich, es gibt ein Problem halt, was man nicht machen sollte. Weil ich glaube, du kannst wirklich Leading Hotels of the World, völlig egal, wo du hingehst, kannst ins teuerste Roccoforte der Erde fahren und trotzdem, wenn du deine Schwarzlichtlampe auspackst und dann das Bett mal auf Wichsflecken abklopfst. Ne? Also dafür muss man nicht irgendwie hier in diesem viereckigen Whirlpool da, in diesem Hotel da hinterm Dom da, wo immer Herr von Sinn da am Tresen steht.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
Brauchen wir nicht sagen.
Ja. Da muss man nicht extra reinleuchten, um sowas zu finden, sondern das findest du, glaube ich, auch in feineren Läden. Ne? Deswegen, also das würde ich nicht machen. Ne?
Nee, das würde ich auch nicht. Ich weiß auch, man sollte in diese Gedankenschleife niemals eintreten, wenn du im Hotel schläfst. Was sind zum Beispiel die Sachen, die selbstverständlich nicht gewaschen werden? Also ich versuche die Gedankenschleife nur einmal kurz anzuspielen, dann lassen wir es wieder, weil da wären wir alle verrückt. Es gibt immer auf dem Bett so ein Tuch, was dafür gedacht ist, dass du die Füße drauf ablegen kannst, dass du dich schon mal so aufs Bett schmeißen kannst, aber die Füße, das lag nicht dreckig macht. Das ist zum Beispiel, grundsätzlich wird es nicht gewaschen. Dann gibt es Dekokissen, die werden so draufgelegt. Ne?
Ja.
Die werden natürlich auch nicht gewaschen.
Das ist überhaupt
dann
ein Ärgernis.
Stichwort Duschvorhang, Stichwort Fernbedienung.
Duschvorhang, in was für Hotels bist du mit Vorhängen?
Es gibt schon Hotels mit Duschvorhängen.
Normale Leute gehen auch in Hotels mit Duschvorhängen.
Die sich so praktisch so an einen ranwerfen.
Ja.
Ja, man kennt das ja, man duscht da und auf einmal, wie auch immer das passiert, ist als wenn der Duschvorhang mit Anlauf praktisch auf einen zugelaufen ist und einen umarmt, klebt er so an der kompletten rechten oder linken Körperhälfte, als wenn der einen so ganz doll lieb hat.
Ja.
Ist das so, das ist fast so ein bisschen ein kurzer Ausflug in die Enzyklopädie von Baywatch Berlin. Soll ich dir erklären, warum das so ist?
Ja.
Das habe ich nämlich jetzt gelernt. Ich habe mir ein Klimagerät gekauft, weil es bullenheiß war in der Wohnung. Ne?
Ja.
Und da muss man die Fenster, da kommt so ein Schlauch aus dem Fenster raus und da muss man das ganz akribisch abdichten, weil wenn der Raum kalt wird, dann zieht das die heiße Luft von außen rein. Und ich nehme an, dass beim Duschen keine Zuschriften bitte, das interessiert mich nicht so sehr. Aber dass beim Duschen, dadurch, dass da heiß wird, dass das auch irgendwie die Luft in Wallung bringt und deswegen dieser Duschvorhang an dein Bein klatscht und da kleben bleibt.
Toll erklärt, Herr Jogesch war.
Was ich mir aber vorstellen kann, was auch sein kann, ist, dass, weil die Dusche teilweise so ein lautes Geräusch macht, dass der sich erschreckt und praktisch mir so genau. an den Körper springt. Das könnte auch sein. Weißt du?
Hol mich hier raus. Genau. Ich kann nicht mehr.
Fahr mit mir in den Sonnenuntergang.
Ja.
Bitte, lass mich dein Duschvorhang sein, auch draußen.
Also ich habe immer noch kein klares Bekenntnis. Also ich werde hier einen Urlaubstest liefern, werde mir da überlegen, was ich da teste jedes Mal. Ich werde euch hier versorgen. Große Frage wird sein, und das ist ja sehr interessant, ist Italien eine Reise wert?
Also Italien,
werdet ihr erfahren.
Ich kann dir nur sagen, Italien ist immer eine Reise wert, aber ich war jetzt vor kurzem in Italien. Man braucht Geduld mit vielen.
Weil alles länger dauert.
Ja, also alleine, und das ist ja nun kein italienisches Problem, sondern was mich nervt, ist, in Restaurants zu sitzen, okay, dass das alles 100 Jahre dauert, man ist im Urlaub, scheißegal. Ne? So, man isst da drei Gänge und zwischen, da ist also so ein Kellner auch wirklich nur alle halbe Stunde mal guckt, ob man noch da ist. auch in Ordnung, ja. Und dass man nicht zwischendurch mal fragt, wollen Sie noch mal was oder so, oder auch 10-mal kommt und das leere Glas nicht mehr und so, ist egal, ich will auch nicht so deutsch sein und so. Ne? Und dann denke ich mir, ach komm, Deutsche Vita, scheißegal, mach du dein Ding, ich mach hier so mein Gastding, du so machst du dein Besitzerding da hinten so. Und zwischendurch treffen wir uns mal und interagieren so, ne? wenn ich zum Beispiel was zu essen kriege vielleicht oder so. Ja?
Oder
so.
Zahlst.
So, und beim Zahlen, das ist eine Unart, die ich nicht verstehen kann. Dann, also als bräuchte ich nochmal so Bedenkzeit, ob ich jetzt Lust habe, die Rechnung zu begleichen. Ich sage, hallo, hier,
oh, das hasse ich
Il
auch.
Konto.
Ja,
ja. Und zwar Flotti, ne?
Ja.
So, und dann kommt er.
Gut ist italienisch.
Ja, genau. Flotti ist italienisch, heißt schnell.
Ja.
Ja. Und dann bringt er mir also Flotti die Il Konto.
Ja.
Und dann gucke ich drauf und denke, ja, 25 Euro, alles klar. Und dann haut er wieder ab.
Hasse ich auch, das machen die aber in Deutschland doch genauso.
Nee, also in Deutschland sagt man... Also,
nein, die bringen immer erst das Ding, dann gehen sie. Warum geht man dann?
Ja, aber dann sind sie wenigstens schnell wieder da. Aber das, die legen einem hin, als müsste ich mir nochmal in mich gehen, nochmal mit meiner Bank telefonieren, ob die 25 Euro, ob uns das jetzt irgendwie reinreißt.
In Genf anrufen,
ja?
Freigeben.
Freigeben lassen, so, ne? Und tja... Und dann, wenn man Glück hat, kommt dann eine Viertelstunde später. Also man muss eigentlich schon mit dem Hauptgang, also während in Deutschland reicht es, mit dem Espresso schon die Rechnung zu bezahlen, auch wenn es ein bisschen ungemütlich wirkt, in Italien direkt mit dem Hauptgang. Wenn man weiß, man hat noch Dessert und noch ein Wasser und noch ein Espresso hinterher, beim Hauptgang eigentlich schon mal antizipieren, sagen, bitte die Rechnung, dann kann man halt diese ganze Applausordnung des Bezahlens kann man dann einmal durchexerzieren.
Ich war, seitdem du da mit den Skiern den Vulkan runtergefahren bist, den Ätna, ne? Auf Sizilien, seitdem nicht mehr Italien. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich will da nicht mehr. Da haben wir uns so geärgert, Klaas.
Das hast du
schon wieder vergessen. Ja, stimmt.
Ich habe von meiner Vorhaut erzählt. Ich habe den Leuten von meiner Vorhaut erzählt. Ich war gut drauf.
Ja, aber da hatten wir auch so einen Rudel Italiener, ne? Ich sag mal, das hat...
Die waren sehr gut gelaunt, die waren also nicht so, guck mal, denen ist natürlich die Sonne aus dem Herz geschienen, ja, ist ja klar, das waren Italiener, die waren gut drauf. Ja. Die hatten verspiegelte Sonnenbrillen, die hatten so Tücher um den Kopf, weißt du, so Outdoor-Tücher auf dem Kopf, ne, aus so einem Spandex-Stoff. Dann hatten die so bunte Rucksäcke und die hatten so stramme, braun gebrannte Wadeln, ne? Und waren faul wie die Waschbären.
Ja.
Und haben deswegen wirklich Thomas in den Wahnsinn getrieben, weil die immer nur sagen, si, claro, ja, machen wir, ist klar, kein Problem. Natürlich haben wir schon dran gedacht, ist doch klar, alles vorbereitet. Ne? Am Ende war nichts da vorbereitet.
Gar,
ne?
Nichts. Ne?
Und dann irgendwann, so nach 2 Stunden Arbeit, wird es sehr hektisch. Ne?
Ja.
Irgendwann heißt es, jetzt müssen wir fertig werden, sonst kommt der Bus nicht mehr. Ne?
Das war das Schlimme. Ja. Trödel. Und dann sagen so, der Drehtag ist jetzt eigentlich rum.
Genau.
So, wir müssen jetzt mal vom
Aber
Berg,
da, ne? haben sie nicht mit Thomas Schmidt gerechnet. Nee. Ne? Wirklich, wie Lord Voldemort hat er da schlechte Stimmung verbreitet.
Die waren da ja vor Ort dafür zuständig auch, also die betreuen uns dann in dem Land und das heißt, die fahren uns auch von A nach B, also es sind dann oft auch Fahrer dabei oder bringen uns auf den Berg hoch oder sonstiges. All, super nett und dankbar normalerweise. Die waren ein bisschen schwierig aus genannten Gründen, ne? So, also es war halt nichts organisiert und sehr faul und gleichzeitig wollten sie schnell Feierabend. Das waren so die 3 Punkte, wo es auch einen Zwist gab. Aber es war das einzige Mal, wir sind da runtergelaufen und du bist mit den Skiern da runtergefahren und dann war noch eine Wanderung von 2-3 Stunden, um wieder auf die Straße zu kommen, an die nächste Straße. Und da haben die uns da, als wir an der Straße waren, und es war wirklich Bullenhitze und man war wirklich da fertig danach, da haben die uns stehen lassen. Die hatten auch so die Schnauze voll von uns, dass die einfach mit ihrem Bus gefahren sind, haben gesagt, ruft ein Taxi, es kommt bald. Oder sie rufen uns ein Taxi, das holt uns ab und bringt uns ins Hotel und tschüss. Und es kam keins. Wir haben ewig da an der Straße gesessen.
Aber
und dann...
Ich hatte ein Naturerlebnis.
Ja?
Ich habe einen Fuchs gesehen. Naja,
richtig. Ja.
Ja. Richtig,
ja, hat das ja auch wieder
rentiert. So ein Müllfuchs, weißt du, der sich da so von leergetrunkenen Capri-Sonnen ernährt. Der so um so einen glühend heißen Mülleimer da so rumstreunert. Mhm.
Und ich weiß, irgendwann kam das Taxi und wir haben uns dann selber eingeredet, dass die dann halt schnell weg mussten. Und ja, ist halt so, ne? Und dann fahren wir und dann wollen wir nochmal an so einem Restaurant anhalten, um eine Cola zu kaufen. Und da sitzen die alle drin an einem großen Tisch und fressen ihr Schnitzel. So. Und,
Schnitzelino heißt
ja.
Das.
Also so im Stress waren die gar nicht. Die mussten auch nicht zu Frau und Kind.
Ja, nee,
ne? Sondern die haben sich dann noch...
Aber
ja.
Thomas, das ist doch das Problem. Ne? Du musst doch in solcher Situation... Klar, du bist Thomas Schmidt, du hast recht und so weiter. Ja. Aber naja, in dem Fall jetzt. Ja. Aber ja. Den längeren Hebel haben natürlich die in ihrer Tasche. Ne?
Ja, das
sind die Locals, das sind die uns irgendwie... dann. Und du hast mir mal selber gesagt, es gibt bei Fargo. Mhm. Da gibt es einen, der so mit als erster erschossen wird da. Und das ist der Herrscher der bekackten Auffahrt.
Ja.
Ja? Das ist einer, der nicht viel zu melden hat, sondern er herrscht über diese Auffahrt.
Ja.
Ja? Er nervt.
Von einem Parkhaus.
Von einem Parkhaus.
Geht da dem Killer auf die Eier.
So ist es. So. Und das ist einer der ersten, der da erledigt wird. Man muss erkennen, wann man es mit einem Herrscher der bekackten Auffahrt zu tun hat. Mhm. Er ist in dem Moment einfach wichtig. Und man muss seine Schnauze halten. Weil ansonsten kann er für diesen kurzen Moment des Eingreifens einem das Leben unglaublich schwer machen. Das heißt, egal, auch wenn man recht hat, man weiß einfach, da hinten, da vorne, da, 50 Meter in diese Richtung, gedanklich oder physisch, da habe ich wieder recht. Aber bis hierhin ist der Herrscher der bekackten Auffahrt der Chef.
Ja.
Und bei der ersten Gelegenheit wird man sich rächen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Und dann muss man einfach auch lernen, sich im Zaum zu halten. Und es gibt ganz viele so Situationen, wo es wirklich heißt, Schmitty, kill it with kindness. Das muss ich dir einfach beibringen. Hug it out. Hug das your stimmt. enemies.
Du hast eben gesagt, Klaas, faul wie die Waschbären, ne?
Ja.
Wusstet ihr, dass wir hier in Berlin ein richtiges Waschbärenproblem haben?
Ja, weiß ich. Die scheißen nämlich auch im Garten.
Wir haben eine richtige Waschbärenüberschwemmung in Berlin. Es gibt eigentlich fast kein Haus, keine Wohnung mehr, wo nicht auch inzwischen schon ein Waschbär wohnt.
Aha.
Und ich finde, ihr seid ja so für auch unkonventionelle Lösungen bekannt.
Ich dachte,
also
das wären Katzen.
Vielleicht entwickeln wir hier auch eine Lösung fürs Waschbärenproblem. Es gab im Spiegel diese Woche ein ganz herrliches Interview, auch zum Thema Waschbären und zu dem Punkt, woran merke ich, dass ein Waschbär bei mir unterm Dach wohnt.
Also, ach, das habe ich gehört. Ja.
Falls ihr, liebe ZuhörerInnen, euch nicht sicher seid, ist der Waschbär auch schon bei mir, weil es gibt so viele, dann gibt es hier den Tipp von Herrn Schwenk. Christian Schwenk wurde hier interviewt im Spiegel. Und auf die Frage hin, woran merke ich, dass der Waschbär bei mir unterm Dach wohnt, sagt er, das ist nicht schwer zu erkennen. Am Radau natürlich merkt man es, am Gestank, aber auch an den Spuren am und ums Haus. Pizzakartons, Hamburgerreste, Getier aller Art, der Waschbär macht von nichts Halt.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin-Friedrichshain wohne, woran merke ich es dann?
Ja, das ist exakt der Punkt. Also der Waschbär hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Berliner. Der Waschbär ist, darauf wollte ich auch hin, der Waschbär ist eigentlich vom Berliner schwer zu unterscheiden. Deswegen, liebe Zuhörerin, besonders im Raum Berlin-Brandenburg, bitte nicht mit dem Jagdgewehr schießen. Es könnte eben auch einfach ein Friedrichshainer sein.
Ja.
Der Waschbär unterscheidet sich durch ein schwarz-weißes Fell.
Und auch vielleicht nochmal einen ehrlichen Blick in den Spiegel wagen. Einfach mal sagen, was bin ich?
Ja.
Was bin ich? Gehöre ich hierher? Sollte ich ein T-Shirt anhaben?
Bin ich Waschbär oder Mensch?
So ist es, genau. Dass man einfach das für sich einmal beantwortet und sagt, es fällt nicht groß auf, ich bin jetzt gut integriert, aber vielleicht wieder zurück in die Spur. Wenn Sie also heimlich ein Waschbär sind, bitte verhalten Sie sich so, zurück in den Wald.
Ja.
Ein Wort der Warnung, ne?
Ja.
Waschbären, die können Hunde töten. Boah. Die sehen nämlich nur so trollig aus und fressen ihre Pizza und ihre Burger und so.
Machen eine Radau.
Trollig, ne? Ja. Aber die sind super aggressiv und sind wirklich imstande, die können deinen Hund da zerfleischen.
Und weißt du, warum die so gern Pizza und Burger fressen? Das habe ich jetzt geschlossen. Ja, ich bin ja kein
Biologe. Weil die überall gleich sind.
Ja, erstens das.
Du weißt, was du kriegst.
Und nee, weil der Waschbär kommt aus Amerika, aus Nordamerika. Ach so. Das ist ein Amerikaner.
Ja, ja.
Und was essen die gern? Die essen gern Pizza und Burger. Und der kam erst im Ersten Weltkrieg hier zu uns nach Europa, weil aus ihm Fell gemacht, also Mützen. Ein schönes warmes Mützen wurde aus ihm gemacht. Und dann ist der Waschbär entkommen. Sagt, fuck off mit your Mützen. Das könnt ihr da am Arsch die Römer. Der hat sich verpisst aus der Mützchenfabrik. Und hat dann hier gerammelt und gewildert, was das Zeug hält. Und jetzt sitzt er bei uns im Dachstuhl.
Ich glaube.
Und das, liebe Menschen, ja, das, liebe Menschen, sollte euch ein Wort der Warnung sein. Wenn ihr da den armen Waschbär holt aus Amerika, aus dem eine Mütze machen wollt, dann wird er sich rächen und heute ist der Tag.
Ich glaube, dieser Plan, den mein Erster Weltkrieg 1918, jetzt knapp über 100 Jahre, ist er jetzt dabei, seinen Racheplan auszuführen.
Ja.
Ich vermute, dass das lange Ziel ist, aus uns Mützchen zu machen.
Das kann sein.
Ja.
Und weißt du, das ist der erste genetische Racheplan der Menschheitsgeschichte. Ja, ne? Weil das sind ja natürlich, sind es ja schon inzwischen die Kindeskinder von denen das angetan wurde. Ne?
Ja, na klar.
Und die setzen jetzt diesen tollkühnen Plan um. Ja, genau. Erst sitzt er bei uns im Dachboden, dann steht er irgendwie nachts am Kühlschrank mit einem Messer in der Hand und das war's. Ne?
Genau. Ja. Irgendwann wachst du auf und da steht. Da, sitzt auf dir mit dem Messer in der Hand und dann macht er aus dir eine Mütze und irgendwann in einer fernen Zukunft, die wir hoffentlich, herrscht uns bei nicht mehr erleben müssen, wird die ganze Welt so aussehen, also ausgehend von Deutschland natürlich, dass Waschbären hier im Alexa, auf dem Alexanderplatz sind, in der U5 fahren und so weiter, mit Menschenmützen auf.
Exakt.
Da machen die so eine Fiction da von wegen Planet der Affen.
Exakt.
So. Planet der Waschbären, das ist das
Und
Ding.
Der Punkt ist, liebe CDU, liebe etablierten Parteien, den Klimawandel habt ihr verschlafen.
Mhm.
Check. Aber wenn ihr jetzt den Waschbär nicht auf eurem Kompass habt, also dann ist ja wirklich alles vorbei.
Ja, also ganz ehrlich, man kann ja... Also
wirklich, Armin, sitz dir dein Arsch da platt, ne? Und mach da deine Scheiße so wie immer, ne? Aber wenn du jetzt auch noch den Waschbär verschläfst, wie die Klausuren, die du verbummelt hast da in der einen Schule, ne? Und da hat er sich die Noten irgendwie ausgedacht. So lief das ja damals, ne? Als er war noch an der Schule direkt, da hat die ganzen Klausuren verbummelt. Und dann sagt er, ja Mensch, was mache ich jetzt?
Was habe ich wohl?
Jetzt habe ich diese Klausuren von meinen Schülern verbummelt. Jetzt kriegen die ja gar keine Noten, weil ich kann die ja nicht draufschreiben, die sind ja weg, ne?
Ja.
Ja, dann denke ich mir die aus. Also wenn der dann Bundeskanzler wird, ist ja alles, man muss es akzeptieren wahrscheinlich, aber bitte habt die Waschbären im Blick.
Ja, nein, das wird eine tolle Zeit, wenn der Bundeskanzler ist, das wird für uns alle eine tolle Zeit. Also man muss eigentlich, wer sagt irgendwie, Mensch, in den 80ern war ich noch so klein, wie war das damals?
Ja.
Ne, da hat man jetzt nochmal wie so eine Art begehbares Museum, so wird Deutschland eigentlich gemacht, dass man sagt, wie das Museumsdorf in Kloppenburg, da war ich immer als Kind, ne? Da konnte man hingehen und sagen, wie haben die Leute vor 100 Jahren gelebt und da kann man so sehen, oh guck mal, die waren viel kleiner, die haben so ganz kurze Betten nur, das sind wie so Schubladen, konnte man die so rausziehen und dann haben die so einen Brotbackofen mitten in der Mitte, so eine Feuerstelle und so und das war für mich als Kind interessant.
Warst du im Schlumpfland oder im echten Museum?
Nein, im Museumsdorf Kloppenburg, schöne Grüße,
ja.
Da kann man hingehen und mal schauen, wie haben die Leute damals gelebt und so und das ist natürlich jetzt mit dem, was da ankommt, ne? Also wir spulen da mal locker 30 Jahre zurück, wenn nicht sogar noch mehr. Also teilweise mit bestimmten Leuten, die da im Hintergrund sind, kommt man so weit zurück, dass man also selbst nochmal Sachen wie die Homo-Ehe nochmal in Frage stellen sollte, weil nicht alle finden das super, die da im Hintergrund jetzt darum agitieren und dann vielleicht auch wichtige Posten bekommen, weil man darf ja nicht vergessen, man wählt ja nicht nur einen Bundeskanzler, den Döspaddel, der vorne steht, sondern vor allem die ganze Truppe, die er super findet. Und die Leute, die da dahinter stehen, also das sind Menschen, die einem wirklich nochmal an die zurückführen einfach nochmal. Ein gelebter Geschichtsunterricht, aber bevor die guten Sachen daraus geschlussfolgert wurden. Praktisch, man darf live nochmal die Probleme erkennen, aus denen dann irgendwann Lösungen wurden und die lässt man praktisch weg, die Lösung. Da kann man dann selber nochmal miterleben, wie scheiße es damals war. Wenn man jetzt einfach fleißig die CDU wählt, kann man einfach mal so diese Sorglosigkeit, die uns vielleicht auch alle so ein bisschen... diese Sorglosigkeit, die uns auch vielleicht so ein bisschen weniger empathisch macht mit dem Leid anderer Menschen und so weiter, die ist dann vorbei.
ich höre da so eine Tendenz raus bei dir.
Ja, höre ich auch. Weißt du, seit 4 Wochen reden wir über irgendein Schrottbuch, was Annalena Baerbock sich da zusammengeschmiert hat. Mir auch scheißegal, was da drin steht. Wichtig ist ja, dass da nicht nur eine Person, die übrigens abgesehen davon fantastisch ist, ja, sondern da wählst du natürlich eine Haltung, eine Zukunft, die uns da entgegenkommt. Wenn man möchte, ja, wir haben jetzt die einmalige Chance, einmal nicht so dumm zu sein. Aber ich...
wir müssen ja eigentlich fast so formulieren, weil die Jungen, die sind ja eigentlich vernünftig. Ne? Die machen ja vernünftige Wahlentscheidungen. Es sind ja unsere lieben Alten. Es gibt ja leider in Deutschland so viele Alte. Wir müssen, glaube ich, nochmal eine...
Unsere
liebe,
Alten.
Liebe Alte, wir haben heute doch schon an euch gedacht. Wir haben uns in euch reingefühlt, wie es ist. Du hast es so schön erzählt, wenn man das Einkaufstütchen da in den ersten Stock schleppt und dann ist die Luft wenig. Liebe Alte, auch ihr könnt noch so ein bisschen mitentscheiden, wie es für uns Junge in 30 Jahren ist, weil wir sind dann noch da. Wir müssen dann da weitermachen.
Ich habe mich schon so aufgeregt über, also jetzt unabhängig davon, wen man am Ende wählt oder ob es jetzt irgendwie, wie sehr man jetzt Baerbock verteufelt oder gut findet, whatever. Ich glaube, es gibt aber so ein Ding, was man sich jetzt, das Gespräch hatte ich mit meinem Vater auch, der auch meinte, so er weiß gar nicht, wen er wählen soll. Das ist irgendwie alles unwählbar gerade und das ist irgendwie,
aber auch schwierig.
Ja, es ist alles schwierig. So und er ist,
finde ich nicht.
Ja, aber das Ding ist so, ich finde, wenn man so Typen sieht, wie es halt jetzt der Merz ist, wenn der so bei Lanz rumsitzt und seine Parolen da von vor 40 Jahren irgendwie wiedergibt, und dann musst du dir einfach vorstellen, bei den Problemen, die jetzt auf uns zukommen, und der Klimawandel, das wird uns alle noch mehr beschäftigen als jedes Corona und jede Waschbären überhaupt, so, und da irgendwie sich so taub zu stellen und zu sagen, so, es soll alles so bleiben, wie es ist im Grunde, oder sogar rückwärtsgewandt zu agieren, das ist ein Verbrechen an den Kids, die gerade irgendwie aufwachsen und irgendwie die Auswirkungen noch abkriegen.
Ja, du musst ja auch mal vor. Ja, genau. Jetzt zum Beispiel, das jetzt in NRW wurde jetzt gerade, also der Ausbau von Windkraft wurde jetzt gerade eingestellt und so weiter, ja. Und dann verweist er mal, wenn er darauf angesprochen wird, darauf, ja, aber wir waren doch da immer top vorne und so weiter, ja. Also die Windkraft, da waren wir immer in NRW immer ganz vorne mit dabei. Und dann wird er darauf hingewiesen, dass das praktisch Dinge sind, die eigentlich von seinem Vorgänger entschieden wurden, die jetzt nur in seiner Periode, in der er am Drücker war, jetzt irgendwie sich noch ausgewirkt haben. Insofern fällt praktisch der Erfolg in seine Zeit, aber zuständig war er eigentlich nur fürs
die Entscheidung nicht.
Nee, genau. Zuständig war er nur fürs Abmelden für die Zukunft und so. Regt sich dann aber darüber auf, dass er damit konfrontiert wird. Und aber auch, was er so sagen kann, weil wenn man wissen will, was für ein Team oder was für eine Atmosphäre grundsätzlich da jetzt schon herrscht, was vielleicht irgendwann mal auch auf großer Bühne herrschen kann, dann muss man sich auch angucken, mit was für Formulierungen, mit was für einer Art von Reden man da im Landtag in NRW so durchkommt als Armin Laschet. Also was der so sagt, ne? Dass der, also alleine Formulierungen sagt, ich bin ja mit der AfD, bin ich ja eigentlich nie einer Meinung, aber Folgendes, da muss ich schon sagen und so. Und dabei ist es wirklich völlig egal, was dann kommt. Weil diese Formulierung, die zeigt entweder eine Strategie und irgendwie so einen Willen, da irgendwie so eine Unsagbarkeit zu verschieben. Oder sie ist wahnsinnig doof und man merkt nicht, dass man da irgendwie eine Tür öffnet, durch da natürlich, egal wie harmlos sie erscheinen mag, natürlich andere Dinge mit hineinströmen und so. Und das ist etwas, das macht mir natürlich Angst und so. Natürlich ist, wenn du dir irgendwie in Maßen anguckst, natürlich ist das irgendwie so eine Comicfigur, dieser Typ. Mhm. Aber die Gedanken, die er hat und die Leute, die er mobilisiert, sind real. Und ich so jemanden nicht nur zu dulden, sondern eben auch den so...
Ja, in sein Team zu holen.
Ne? Ja, in sein Team zu holen, das ist immer so dieses Dulden, sondern teilweise auch völlig so strategisch zu sagen, ja, den halte ich mir da. Da muss ich das ja nicht sagen.
Wie konnte so jemand Verfassungsschutzchef sein? Das lässt einen wirklich zweifeln an manchen Institutionen und ja, ist unfassbar.
Ich will ganz kurz sagen, ihr habt noch nicht gefragt, aber hier ist ein Paket, ja?
Das wäre indiskret zu fragen, weil deine Post auf dem Tisch liegt.
Ja, nee, das ist ein Geschenk für Schmitti. Und das ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Thema und eine Inspiration für Schmitty. Komme ich gleich zu. Ich möchte nur sagen, dass es hier liegt.
Also hier liegt.
Ich meine, ich hatte Geburtstag am Freitag, aber ich hab ein Geschenk für dich beischmissen. Einfach mal so zwischendurch, weißt du, so bin ich.
Ja, und das gibst du mir jetzt nicht? Oder
willst du es jetzt schon haben? Wolltest du jetzt schon wissen?
Ja, ich weiß nicht, warum machst du ja so ein Theater? Also willst du es erst später geben aus irgendwelchen Gründen oder sollen
wir
jetzt
zwingen?
Ja, damit
die Leute länger dranbleiben, weil sie wissen, was da ist, ein Geschenk. Ist, wie heißt es, MacGuffin? Ist es so?
Ja.
Kannst du das kurz erklären, du als Filmexperte?
Naja, MacGuffin, so nennt man irgendwie verschiedene Elemente, die in Filme eingebaut werden, die die Story voranbringen, ohne dass sie genau benannt werden. Beispielsweise in Pulp Fiction, es dreht sich eigentlich die ganze Story um einen Koffer, in der jeder reinguckt, der wird fast, der hat eine Erscheinung und wird gold angeleuchtet. Ja. Man weiß nie, was in dem Koffer ist und trotzdem treibt dieser Koffer mehr oder weniger die ganze Story voran.
Ist bei Lost dieses Eintippen von diesem Code,
ja,
ist das ein MacGuffin?
Ja.
Klaas, komm mal, guck mal hier rein, ohne zu sagen, was es ist. Und dann, komm mal bitte rum. Okay. Komm mal rum hier zu meinem. Ich mach mal kurz auf und dann zeige ich dir gleich, dass wir das Schmidt, dass ich das ihm noch schenke.
Ach, Leute.
Das ist gut, ne?
Komm, ja, bringen wir es hinter uns, oder wie?
Nein, ich möchte, wir können noch ein anderes Thema besprechen, die Leute sollen
also
dran.
Also, gut, dann erzähle ich kurz, ich erzähle kurz eine Sache, die ich auch kurios fand, dass ich offenbar einen Fallschirmsprung in meinem Leben vergessen habe.
Ja, das sind
ja,
das ist ein Ding, oder?
Durchs Raster
weil,
gefallen.
Ja, guck mal, weil wir sind da rausgesprungen, ja, beim letzten Mal, da irgendwie letzte Woche. Und dann haben wir noch drüber geredet, wann war das letzte Mal, ich gesagt, ja, vor 12 Jahren und 13 Jahren. Und dann haben die da schon bei dieser Fallschirmbude, haben auch gesagt, ja, stimmt das und so?
Ja, stimmt.
Ja, weil sie hätten irgendwo was gesehen.
Ja,
ja. So, ich sage, ja, weiß ich nicht, nee, ja, ich denke schon. Und dann bin ich wirklich darauf hingewiesen worden, weil es ist ja nun mal so, dass alles dokumentiert ist, zum Glück. Ne?
Ja.
Jetzt habe ich richtig mal gemerkt, wie das ist, wenn man verblödet. Ne? Ich habe richtig einen kompletten Fallschirmsprung. Da sollte, also da denke ich auch selber, das sollte man doch wissen, wenn man aus mehreren tausend Metern aus einem Flugzeug gesprungen ist, auch wenn das schon mal das, vorher passiert
ist. Das ist aber kein Problem der Verblödung, sondern es zeigt einfach, was du für ein Leben, also was du alles für eine Scheiße schon gemacht hast, dass der dir, dass du so einen Fallschirmsprung verfummelst.
Eine Fahrt auf der Rolltreppe kann man mal vergessen.
Ja.
Ja.
Ja. Was war das eigentlich für ein Sprung, den du vergessen hast?
Als wir Joko praktisch alleine gelassen haben mit dem Kameramann, der dann doch ein Pilot war.
Als du ihn so ein bisschen erschreckt hast mit
er
dass
wollte,
er dachte, er
muss wollte
jetzt ein Flugzeug
nein,
landen.
Das war anders. Er wollte mich verarschen. So, ich habe das natürlich aufgearbeitet. Ne?
Ja.
Und an die Sache erinnere ich mich auch noch. Ich wusste, habe nur irgendwie nicht mehr den. Ich konnte mich noch an den zweiten Teil erinnern, der ja für mich viel spektakulärer war. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die psychologische Erklärung. Ne? Das war so: Joko wollte mit mir, weil wir sollten einen Trailer aufnehmen und so weiter, und dann sollten wir Fallschirmspringen, alles klar. Und dann wollte er mir einen Tandempartner geben, der dann so tut, als wäre der Griff abgerissen vom Fallschirm.
Ja.
Und sollte mir dann den abgerissenen Griff zeigen, dass ich dann da Angst kriege. Ne?
Ja.
Das habe ich aber mitgekriegt vorher.
Ja.
Und dann habe ich den besten Trick der Erde gemacht. Dann sind wir da hochgeflogen, dann sind wir da alle rausgesprungen und Joko sollte da so auch springen und hatte einen Kameramann dabei, weil wir ja da was drehen sollten und so weiter. Und dann ist aber einfach der Pilot auch rausgesprungen.
Gott im Himmel.
Das ist so ein schönes Bild, dass der so, wenn der an der Luke steht und sagt ciao, ciao und lässt sich so rückwärts so raus, springt so rückwärts
und dann
raus.
Und Joko saß dann allein im Flieger.
Mit dem Kameramann. Mit dem Kameramann, aber es saß niemand mehr am Steuerknüppel, das Ding flog einfach. Und dann hat der Kameramann tatsächlich irgendwann gesagt, er kann auch ein Flugzeug fliegen, denn der war Pilot. Aber das waren natürlich herrliche Momente. So, aber deswegen habe ich das vergessen, weil das dann nicht so wichtig war. Nee, weil auch in dem Moment, wo ich rausgesprungen bin, dann war ich auch gedanklich so nach dem Motto, klappt der Rest.
Mhm.
Ja, und dann habe ich das irgendwie in Gedanken verbummelt. So, jetzt hattest du Geburtstag, mein Freund. Wie war es denn?
Schön.
Hast du einen schönen Geburtstag gehabt? Ja.
Ja.
Und was war das beste Geschenk, was du erzählen magst?
Also das ist wirklich ein sehr gutes Geschenk, weil Schmidt, die holt ja heute endlich sein Paddelbötchen ab.
Ja.
Yeah. Und dann lädt Schmidt mich auf eine Bootstour ein, auf einen Burger im Hafen. Da freue ich mich schon drauf.
Heute?
Nee, heute nicht. Heute wird es erstmal, heute ist ja aufregend, ne? Das wird erstmal geholt und es muss ganz bleiben auf der Straße.
Das ganze Styropor erstmal wegbringen,
und
dass das eingepackt ist.
Ja. Genau. Ja. Diese Blisterverpackung öffnen, ohne sich die Nägel abzuziehen.
Aber das ist endlich mal wieder für mich so ein Gefühl wie damals, so, wenn Weihnachten war als Kind. Und man hat gehofft auf die Lego-Eisenbahn oder so.
Ja,
und dann war man den ganzen Tag schon aufgeregt, also konnte schon nicht pennen und so. Und so geht es mir heute. Das ist so ein richtiges Geschenk.
Ich finde das so schön, dass möchte ich auch mal sagen, dass du bescheidener Mann, muss man ja sagen, du vernunftgetriebener Saarländer, der du ja nun wirklich bist und dafür schätze und liebe ich dich, weil du ganz oft uns auch vor Dummheiten bewahrt hast und auch schon immer mal die mahnende Stimme bist, die sagt, muss das alles sein, lass es.
Mhm.
Manchmal bin ich aber auch derjenige, der sagt, Schmidt, jetzt muss das mal sein, mach es. Mhm. Und dann treibe ich dich irgendwo hin, meistens ins Glück.
Stimmt.
Ich treibe dich oft ins Glück.
Oft.
Und in den Wahnsinn, aber auch ins Glück.
Oder in den Schnitt.
Ja, oder in den Schnitt.
Und jetzt habe ich zu dir gesagt, mach das unbedingt und habe dich bestärkt darin. Und das habe ich mit einigen, ich glaube, lebensentscheidenden Investitionen, möchte ich jetzt mal sagen, die eher so, die nicht unbedingt sein müssen, habe ich gesagt, mach dies, mach das und so. Mhm. Das ist jetzt nicht immer, weil es wahnsinnig teuer ist, sondern das war auch früher schon mal so, das ist einfach so eine Haltungssache, wie macht man es denn jetzt und so. Und hast du jemals, bist du jemals traurig gewesen, nachdem ich dich da irgendwo reingenötigt habe?
Nee, also wenn ich jetzt ehrlich bin, wir jetzt mal die Gags weglassen, dann waren es meistens gute Sachen. Du hast mich ins Duell reingetrieben, ja. Du hast so manche Karriereentscheidungen mit vorangetrieben, du hast schon viel Gutes für mich getan, klar.
Das ist schön, dass du das mal sagst.
Unabhängig vom schnöden Mammon.
Und von all der Scheiße.
Wollt ihr, bevor du dein Geschenk machst, ja. Ne, das ist ja unser MacGuffin, deswegen muss der erst gegen Ende kommen. Wollt ihr noch ein bisschen Enzyklopädie hören?
Ja, klar.
Leute, wir haben wirklich, wir hatten noch nie so viele Zuschriften Thema bei Baywatch Berlin. Mhm. In meinem Postfach, ich kann es nicht mehr öffnen. Es reicht jetzt, danke. Ich glaube euch, es sind viele dumme, also ich muss es nochmal erklären.
Wir haben viele dumme ZuhörerInnen.
So, ja.
Ja. Danke, Ende.
Das Wissen der Menschheit, ne? Verdoppelt sich alle 7 Jahre, sagt man. Manche kommen da nicht hinterher. Ich habe mich da selbst geoutet. Ich wusste nicht, dass man Bananen auseinander pflücken kann im Supermarkt, die auch einzeln kauft. Ich habe die immer in Stauden gekauft. Und daraufhin, da haben wir gesagt, da könnten wir so eine Enzyklopädie der Dummheit bei Baywatch Berlin einführen und dann in so einer Sammelaktion wie Wikipedia der Blödheit.
Richtig, weil wir brauchen ja Leute, die das aufschreiben, auch genau. Für die Generationen, die nach uns kommen.
Ja, und auch warnen. Und wir können das so ein bisschen bewerten. Das, was da jetzt geliefert wird, ist das sehr dumm? Da wollten wir so Kackwürste, keine Ahnung, irgendwie, denkt euch ein Bewertungssystem aus.
Also es gibt immer 5 mögliche Kackwürste.
Ja.
Wenn man 5 hat, ist es irgendwie so gut im Sinne der Idee.
Ja, aber wir müssen schon auch sagen, wie super dumm das ist. Also es gibt echt Sachen auch, die mir geschickt wurden. Die werde ich hier nicht vortragen, weil das habe ich aufgemacht. Wie dumm bist du eigentlich? Das kann man nicht mal vortragen, weil es so dumm ist.
Ja, bei manchen Sachen, es werden euch jetzt gleich Sachen begegnen, die wusstet ihr selbst noch nicht.
Mhm.
Und andere.
Wirst du uns verblüffen.
Ja, andere sind strittig. Oder ich wusste es wieder nicht. Also es sind auch wirklich Sachen dabei. Also ich fange mal an, ja?
Mhm.
Das finde ich passend zur EM. Ja, auch gleich im Thema.
Sag mal, willst du nicht noch den Bumper hier, den Jingle?
Wir haben noch keinen.
Ja, also, bau doch einen.
Ja, dann muss jetzt hier einer
Konstantin,
gemacht werden.
Mach irgendeinen Bumper, es heißt irgendwie.
Peinlich, wenn ihr das nicht wisst.
Die Simone schreibt, hallo Schmitti. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht, dass es beim Fußballspiel nach einem Tor immer mit einem Anstoß vom Mittelpunkt wieder losgeht. Man sieht im Fernsehen immer x Wiederholungen des Tors und erst wenn das Spiel wieder im Gange ist, gibt es wieder Live-Bilder.
Ja.
Doof oder nicht?
Naja, also so doof finde ich es nicht, weil das stimmt. Also die Beobachtung ist richtig. Ne, man wird so zugeschissen mit 97 Kamerawinkeln und nochmal die Zeitlupe und dann nochmal die Hintertorkamera und dann wird noch irgendwie in der Grafik aufgelöst, dass der Ball wirklich über der Linie war. Da kann teilweise, passiert es ja wirklich, dass dann schon das nächste Tor verpasst wird. Also,
ich habe auch erst drüber gelacht und dann habe ich gemerkt, ja stimmt, man sieht eigentlich nie den Anstoß nach einem Tor. Ja. Siehst du einfach nicht.
Kann ich, ist mir egal. Ich habe den deswegen nie gesehen, weil dafür müssen wir den Fernseher einschalten.
Hier ein Ding, ne? HGTV, das guckst du doch immer.
HGTV, ja, sicher. Home and Garden TV, I love it.
Haben wir das erzählt, dass wir irgendwie das Deutschlandspiel geguckt haben, in großer Runde, Schmitti, dann kurz Klaas angefacet haben und da hat er einen Salat im Restaurant gefressen. Mhm. Also man kann nicht mehr Zero Fucks geben als dieser Mann bei der EM. Das ist unglaublich.
Vielleicht holt ihn HGTV ab, ne? Ist so ein Heimwerkersender.
Also,
und da wird so renoviert.
Home and Garden TV, das ist ein eigener Sender, darf ich das kurz erzählen? Home and Garden TV ist wirklich toll. Es hat was richtig Sedierendes, wenn man das guckt, ja. Also, wem zu Hause das Propofol ausgegangen ist und sagt, ich will trotzdem mal ein bisschen Urlaub fürs Gehirn, HGTV.
Ach, klingt gut.
Da hat eine Dame, die heißt, ein Lena, hat registriert, dass es Rigipsplatten heißt und nicht Rehgipsplatten, wie das Tier. Und ich muss sagen, in die Falle bin ich auch getappt. Ich war immer unsicher. Ich war unsicher, ob es Rigips und ich habe es dann so weggenuschelt. Habe Rigips dran.
Ja, es gibt so Sachen so wie Einbahnstraße, ne?
Ja.
Es kommt gar nicht vom Einband des Buches. Das ist eine Einbahnstraße, ne? Macht ja auch Sinn.
Ja, aber das finde ich, das ist halb dumm. Weil, also da muss ich auch zugeben, dass das ein Wissen ist, was mir auch erst seit kurzem zur Verfügung steht, als ich das mal irgendwo gelesen habe.
Ich, Jonas, 32, musste feststellen, dass Rosinen keine eigene Frucht, sondern getrocknete Weintrauben sind.
Das ist dumm.
Das ist dumm, echt?
Ja. Das ist super dumm.
Also hallo.
Ey, 5 Kackwürste, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall 5 Kackwürste, ja.
Was hast du denn gedacht?
Naja, ich...
Die wachsen so schrumpelig am Rosinenbaum, ne,
ich hätte so 2 Sekunden drüber nachdenken müssen. Ich hätte nachdenken müssen, was sind Trauben? Ich wäre drauf gekommen auf die Lösung, aber ich finde es jetzt nicht komplett absurd.
5 Kackwürste, eindeutig.
Was, wirklich? 5 Kackwürste. Wusstet ihr, dass der Hut, der auf dem Tequila dafür gedacht ist, die Zitrone auszupressen?
Was? Nee.
Dieses rote Hütchen.
Wusste ich.
Ja?
Wusstest du das?
Ach so, da kann man es, und dann läuft es da rein. Das ist ja super smart.
Super
cool. Das habe ich noch nie gehört.
Siehst du, wie alt wusstest du werden?
35.
Da haben wir es. Kategorie zu spät gelernt. Das finde ich süß. Meine Schwester hat mir als Kind mal erzählt, dass es normale und auch Disco-Sterne gibt, die blinken. Und jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich auf einem Date beim Sternegucken so einen entdeckt. Ich wurde aufgeklärt, es waren Flugzeuge.
Es steht da auch, wie das Date weitergegangen ist nach diesem Fauxpas. Also mir würde das als Date gegenüber schwerfallen, also jetzt da wieder die Kurve zu kriegen.
Wäre das für dich so ein Dealbreaker, wenn da jemand sagt, guck mal, das sind die Funkelsterne,
und dann
die Disco-Sterne.
Das ist der Abendflug nach Mallorca. Wäre schwierig, dann wieder zurückzufinden in wohlige Gefühle. Würde ich, glaube ich, eher so tun, als ob ich jetzt doch mal los muss.
Da dachte einer, ein Sebastian dachte, dass Zucker genau wie Salz aus dem Bergwerk kommt.
Hier. Pass auf, also wenn das so wäre.
Nein, das ist aus dem Süßwasser raus.
Wenn das so wäre, dann wäre dann geht mein nächster Urlaub zum Zuckerberg.
Zuckerhut.
Zum Zuckerhut, genau.
Ja, das könnte auch sein, dass man das da abbaut, oder Sebastian?
Zuckerhut.
Ist das schön in Brasilien? Geht man unten ans Bergwerk ran und holt aus dem Zuckerhut, aus der Zuckerhutmine holt man unten das geile Zeug raus.
Da braucht man kein Messer, wenn man da strandet.
Lecker.
Ne?
Und dann schön Süßwasserfische, die lieben Zucker.
Ja. Wir bleiben kulinarisch, ne? Ein Petrichor 1015 hat geschrieben, hab am Anfang nicht gecheckt, dass bei Cornetto-Eis unter dem Papier noch eine Waffel ist, die man essen kann. Hab dann nur das Eis gegessen und den Waffelteil inklusive Hülle weggeschmissen.
Das verstehe ich nicht.
Naja, Cornetto? Der hat das gar nicht richtig ausgepackt.
Guck mal, er hat sogar ein Bild davon. Er hat es gar nicht ausgepackt. Er hat dann immer nur da oben das Eis da weggeschmissen.
Das andere ist wie so ein Griff.
Ja, das ist halt der Griff. Schmeiß mal weg. Also er hat jahrelang die Waffel weggeschmissen.
5 Kackwürste der Dummheit. Eindeutig.
Ja. 5
Kackwürste. Ja, eine Freundin von mir dachte, Golfstaaten heißen deswegen so, weil die reichen Ölscheiß dort gerne Golf spielen.
Na klar.
Ist nicht glaubwürdig, ne? Hat sich ausgedacht. Oder?
Nee, es gibt so Leute.
Das ist so ein Ding. Da, in die Falle hätte ich auch tappen können, ne? Schreibt der Enrico Kevin. Ich bin 37 Jahre alt und fahre seit 19 Jahren Auto. Seitdem war ich davon überzeugt, dass das Wort Ankunft auf der Parkscheibe anzeigen soll, wann ich wieder zurück zum Auto komme. Der Mitarbeiter vom Ordnungsamt hat gedacht, ich möchte ihn verarschen, als ich zu meinem Auto kam und gefragt habe, warum er denn einen Strafzettel bekommen hat. Sagte mir dann aber, ich sei nicht der Einzige. Aber hey, 19 Jahre geparkt und nur 10 Euro bezahlt.
Ja. Ja, nee, das ist für mich nur eine Kacke. Also es ist so, dass ich zwar weiß, dass man bei dieser Scheibe einträgt, wann man selber angekommen ist, damit die auf die Uhr gucken können, wie lange man parkt. Aber
ja, das ist ja logisch, sonst kann ich ja bis 18 Uhr angehen.
Ja, aber
ja
ich muss auch jedes Mal wieder drüber nachdenken, wenn
das
da was mit der Parkscheibe.
Das ist aber
das
dumm.
Ist doch dumm. Meistens hast du eine Stunde Parkdauer und dann nützt es doch nichts, wenn du sagst, du kommst um 19 Uhr zurück.
Sonst funktioniert doch so ein Ding sowieso nicht. Du kannst doch immer nur, das Ding kann ja nur funktionieren, wenn du die aktuelle Uhrzeit eingibst, und wenn das der nicht entspricht, dann ist die Parkscheibe eben nutzlos. Du kannst Glück haben, dass, wenn es da einen Tag steht und nicht erwischt wurdest, es wieder 15 Uhr ist. Ja, dann kannst du vielleicht mal eine Stunde so eine Art Glücksbetrug da machen.
Ich kann ihm vergeben.
Ja?
Ja, definitiv.
Also für mich sind das mindestens 2 bis 3 Kackwürste. 3
Kackwürste. Für mich ist nur eine Kackwurst.
Eine Kackwurst. Einbahnstraße statt Einbahnstraße?
Sind 3, 4 Kackwürste.
Ja. 4 Kackwürste. Zeit zu vergolden, statt Zeit zu vergeuden.
Zu vergolden.
Zeit zu vergolden oder hier, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne?
Ja.
Gerade wenn man dann immer so, das ist ja, sagt man ja meist in einem Moment, wo man jemandem anders sagen will, nu lass it, du kannst das nicht.
Ja.
Und dann nicht deinem Leisten, sondern deinen Leisten zu sagen, ist natürlich dumm. Und grundsätzlich alle MN-Fehler. Also hat damit nicht so viel zu, aber deinem heißen Atem kommt nicht so intelligent rüber.
Ja.
Wenn Sie Speisen mit Alufolie frisch und warm halten möchten, schlagen Sie die glänzende Seite nach außen. Ja. Wenn Sie etwas in der Alufolie garen möchten, dann gehört beispielsweise die matte beschichtete Seite spezieller Backalufolie nach außen.
Ja, herzlich willkommen in Deutschland. Jetzt langsam rutscht es ab.
Ich aber nicht.
Jetzt langsam
nee,
rutscht es ab Richtung ARD-Buffet hier, ne?
Nee, aber das wusste ich wirklich nicht und das ist für mich ein gutes neues Wissen, muss ich
so,
sagen.
So, besser ja. wird's nicht. Danke, das war die Rubrik.
Peinlich, wenn ihr das nicht wisst.
Ey, eine Sache, ich bin ja normalerweise nicht für Kriminelle. Also ich bin eigentlich immer auf der Seite des Rechts und der Polizei.
Du stehst auf deinem Wahlplakat.
So ist es. Ich bin auf der Reihe. Gemeinsam Deutschland sicher machen.
Ja.
Ja, so wäre mein Wahlplakat. Aber ich habe jetzt letztens von einem Kriminalfall gehört, den ich echt gut fand und wo ich mir wünsche, dass, dass sie damit durchkommt.
Oh, starker Tobak, wenn jetzt das kommt, was ich denke.
Also, es ist so, es gibt eine Firma, die Geldtransporte organisiert, ja, das heißt, die verteilen also Geld überall hin und so, ne, und holen auch Geld ab und
wo
so weiter.
Wo Geld gebraucht wird, bringen die das hin.
So ist es, aber meistens Geld, was anderen Leuten gehört, ne, das gehört nicht immer gleich den Geldboten und meistens auch nicht denen, die es einsortieren, ne,
ja.
Sondern das gehört anderen Leuten, die diesen Service des Geldtransports nutzen, aber es gibt also Mitarbeiter, die in der Bereitstellung des Geldes irgendwie damit in Kontakt kommen. Teilweise echt mit viel Kohle. Da gibt es also die Fahrer, das kennt man ja, ne, dass die dann hier so rumfahren. Die sieht man ja auch oft, die Autos, die dann also die irgendwie die Tageseinnahmen irgendwo abholen.
Die haben immer
Bank
so
bringen.
Besonders coole Pistolen. Ne? Ja. Die haben also Revolver.
Ja, Revolver oder Taser haben die auch viel. Und dann haben die so ihre Hand praktisch da so drin. Das heißt, wenn du denen den Koffer wegreißt, dann knallt da so eine Farbbombe hoch und dann kannst du das alles nicht mehr benutzen. Ne? So, egal. Es gibt vorher einen anderen Teil, wo das Geld erstmal sortiert wird. Bevor das in das Auto reinkommt. Und da gab es eine Frau, die hieß, ich sage ihren Namen nicht, damit sie dich nicht so schnell finden, aber den Namen gibt's, ja. Und die wurde dann von den männlichen Kollegen und von allen, die da waren, wohl als nicht so helle eingestuft.
So ist es ja.
So, und dann hieß es immer, ja, die ist egal, die sortiert da das Geld, ist wurscht und so, ne? Die war aber natürlich dann entgegen der Annahme dieser ganzen Typen, die da gearbeitet haben, war die also sehr helle und hat sie immer gedacht, euch gebe ich richtig. Und hat 8 Millionen Euro, die sie da wegsortieren sollte, eingesteckt und hat sich dann vorher dann natürlich, wie man das so macht, irgendwie so ein Mietauto, dann auf einen anderen Namen und so, naja, so alles gut organisiert und hat sich dann damit aus dem Staub gemacht und hat das auch so organisiert, dass das erst 3 Tage später oder so rausgekommen ist und ist jetzt mit 8 Millionen Euro abgedüst und nicht mehr aufzufinden. Die ist weg.
Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Es ist, glaube ich, auch wenn man so Verbrechern, die das mal irgendwo erzählen, gibt es ja so ein paar Podcasts, wo dann mal so Leute erzählen, die auf der Flucht waren. Es ist jetzt nicht das beste Leben. Ja, das wissen wir selbst von Leuten, die mehr als 8 Millionen Euro hatten, so El Chapo und so. Es ist nicht immer das beste Leben, auf der Hut sein zu müssen. Und hinter jeder Ecke wartet entweder eine Kamera oder ein Polizist oder ein engagierter Bürger oder. Und auch das Geld ist wahrscheinlich nicht so.
Ab wie viel Millionen musst du denn dein Gesicht operieren? Also so der Wirecard-Typ, der Masalek,
ja.
Der wird sich ja operieren lassen.
Naja, wenn er noch da ist.
Also, wenn
Milliarden
er noch
geht, ne?
Ja, weil mit wie vielen Milliarden ist der abgehauen?
Ja, es muss sich halt lohnen. Also es muss halt nach der Operation noch genug über sein an Geld. Also wenn die Operation jetzt mehr kostet, als du geklaut hast. Das geht nicht.
Und du bist ja auch ein Narcos-Fan, einer von diesen Kartellbossen, ich glaube jetzt von Narcos Mexiko, dieser Flieger Fuentes.
Ja, ja.
Der ist an einer Gesichts-OP gestorben, weil er da irgendwie...
Das
ist ein bisschen schief gelaufen. Ne? Ja, also es ist ein Problem unter Verbrechern.
Ja, ja.
8 Millionen Euro.
8 Millionen Euro und damit ist die jetzt irgendwo, ich weiß es nicht, irgendwo in Magaluf. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht,
jetzt
wo sie...
Jetzt doch nicht.
Ich weiß es doch nicht.
Ach so.
Wenn ich jetzt im Sommer 8 Millionen Euro unterm Kopfkissen hätte, ne?
Ja.
Ich wäre in Magaluf.
So, Schmidt, jetzt ist Geschenkezeit.
Ist es jetzt soweit?
Also, Schmidti, du bist ja auch sowas wie ein Prominenter, ne?
Nee.
Irgendwann ist, und das muss auch klar sich natürlich mit auseinandersetzen, irgendwann ist, sagt man meistens, wenn es eine gute prominente Karriere war, jetzt ist vorbei, ich trete ab. Ne? Mhm. Und dann gibt es Prominente, die nach diesem Zeitpunkt so ein bisschen ja, ihre Passion-Projects machen. Also die so ein bisschen dann, so das mal, was ihnen so am Herzen liegt. Und das muss gar nicht unbedingt so im Einklang gewesen
sein.
Sag mal
ein Beispiel. Also.
Mit der restlichen Karriere, wirst du gleich sehen. Und hier ist irgendwie so ein bisschen, einerseits ist es ein Geschenk für dich, weil es deine Interessen total widerspiegelt. Ja. Mhm. Und andererseits steckt da auch so ein bisschen was, vielleicht noch so ein Anreiz für dich hin. Was kommt nach der großen Podcast-Karriere? Hier, pack mal aus.
Das ist aber schön eingepackt in diesen Umschlag.
Ja.
In diesen Postumschlag ist das schön eingepackt. Ja.
Aber ich will auch sagen, ich habe es mit meinem eigenen Geld bezahlt. Ich habe es bestellt und bezahlt.
Also bevor ich da jetzt reingucke, ne?
Ja.
Ich werde mich nicht drüber freuen, stimmt's?
Doch,
doch,
da bin ich drüber freuen. Jetzt
doch,
mach das aus.
Mach. Doch, ich glaube schon. Also
jetzt
wirklich.
Mach mal. Komm.
Ist es Abteilung ist nützlich? Oder?
Ist was zu deinem Hobby? Jetzt mach doch, jetzt mach
zu
das
meinem
jetzt
Hobby, auf. Welches Hobby?
Guck doch mal jetzt danach. Habe ich an dich gedacht.
Na, wie heißt das, was du da hast?
Da war am Frühstücksfernsehen, hat das vorgestellt. Da habe ich gedacht, ist doch was für unseren Schmidti mal.
Was hast du denn da? Was ist denn das? Schmidt, was hast du denn geschenkt bekommen?
Also, ich habe einen Spiegel-Bestseller.
Ja, siehst du mal.
Ein
siehst
Buch.
Du das Beste für dich?
Urlaubslektüre, würde ich
wo
sagen.
Wo der Aufkleber drauf ist, weiß man, das kann nur gut sein.
Ja. Von Harpe Kerkeling.
Ja, ja. Wie heißt das Buch?
Das heißt Pfoten vom Tisch. Meine Katzen, andere Katzen und ich.
Und wie ist der Untertitel?
Meine Katzen, andere Katzen und ich.
Lies mal auf der Rückseite den ersten Satz oben.
Harpe Kerkelings ganz persönlicher Samtpfotenatlas. Vom unendlichen Glück mit Katzen zu leben.
So, vom unendlichen Glück
und mit Harpe Katzen. Kerkeling ist da drauf und hat eine Katze als wie Schal. Eine Stola um den Hals gewickelt.
Zeig mal eben, darf ich das mal sehen?
Wie ja. Er auch beim Comedy-Preis aufgetreten, da hat er ja. So einen Schal und hat ihn sich so künstlerartig so
genau,
so also hat er jetzt die Katze da liegen.
Ohne Schal geht gar nichts mehr bei ihm. Ja?
Es ist so, ich meine, da schließe ich also so ein bisschen manchmal so einen Kreis. In der allerersten Folge von Baywatch Berlin habe ich erzählt von Ralf Schmitz und der hat auch so ganz süße Katzenbücher.
Ja.
Wo der so, ne, so richtig so reingeht in die Mentalität der Tiere. Und das machst du ja auch ab und zu, Schmidti. Und da dachte ich, Mensch, also erstens sind da bestimmt viele interessante Informationen. Und andererseits möchte ich mit euch darüber reden. Also seht ihr Harpe so ein bisschen mit anderen Augen? Also er ist.
Oh nein, da
noch
steht
mal,
wirklich Stubentiger auf dem Rücken.
Lies gleich mal den Klappentext vor. Aber einmal möchte ich einleitend sagen, für all die Karriere Harpe Kerkeling nicht so verfolgt haben. Also ja. Harpe Kerkeling war und ist einer der tollsten Fernsehmacher, die es je gab. Ja. Einer der lustigsten Menschen im Fernsehen. Ja. Seine Sendungen waren irgendwie auch avantgardistisch. Das war neu. Er hat Streit gespielt, der hat sich als Königin Beatrice ins Bellevue geschmuggelt und wo Harpe Kerkeling drauf stand, war sensationelles Fernsehen zu erwarten. Dann hat Harpe Kerkeling seine Karriere beendet, hat dann ein großes Spiegel-Interview gegeben und da nochmal so abgerechnet, warum das eigentlich alles ihm nie gepasst hat und alles beschissen war und er eigentlich das Fernsehen hasst und all seine Macher. Dann im nächsten Schritt hat er eine ernst gemeinte Schlager-CD rausgebracht, ich glaube sogar zwei, und ist damit dann ab und zu irgendwie aus dem Altersruhestand ins Frühstücksfernsehen gepilgert und hat die dort vorgestellt. Und jetzt eben dieses fantastische Buch. Lies mal den Klappentext.
Es gibt ja Leute, die schlagen ein Buch auf und können anhand des ersten Satzes sagen, ob das was ist oder nicht.
Du bist jetzt unser Katzen-Dennis-Scheck.
Es kommt auf den ersten Satz an.
Naja, was man wirklich sagt in der Literatur ist, dass in der ersten Seite, ist in einem sehr guten Buch, die DNA des Buches, die DNA, die gesamte Erzählung steckt in der ersten Seite.
Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll 30 Seiten lesen.
Ja. Richtig.
Ja, aber im ersten Ding, also jetzt, Herr Dennis Scheck, ist das Buch gut oder kann es in eine Mülltonne?
Entscheiden Sie. Der erste Satz ist, liebe Leserinnen und Leser, werte Katzenfreundinnen und Katzenfreunde, verehrte Katzen und Kater, ich mag Hunde. Bumm. Das erwartet man nicht.
Also ja, in der Probe.
Aufwühlend.
Ja, I don't aufwühlend. Like Reggae. Because I love it.
Ja.
Aber
ja.
Auffühlend, oder?
Also da hängst du dran, ne? Ey, da bist du jetzt dran.
Mir macht diese neue Literaturrubrik hier jetzt schon Spaß. Ja. Also mach mal weiter, Schmidti. Ich bin hoch.
Hat es sich dafür gelohnt, einen Baum zu fällen für dieses Papier, auf dem das gedruckt wurde?
Jetzt liest doch nochmal weiter.
Vergessen Sie Ihre Fitnesstrainerin, Ihren Abteilungsleiter. Nur Ihre Katzen unterrichtet sie in den gehobenen Fächern des Lebens.
Oh, ja. Jetzt lies doch noch mal den nächsten Satz, bitte.
Was nach dem Hund kommt,
ja,
da?
Was kommt denn da?
Das Buch ist gewidmet für Perle, Samson, Spock, Anne, Bolly und Kitty.
Ach, süß.
Alle tot?
Weiß ich nicht, überfahren worden, ne? Ich mag Hunde, ganz ehrlich, unbestritten sind sie wundervolle und putzige Haustiere. Nicht ohne Grund leben unter deutschen Dächern. Jetzt spring mal vor.
Ey, dass man ein ganzes Buch vollschreibt. Also ganz ehrlich, es gibt ja Leute, die nehmen sich ihr Leben lang vor, ein Buch zu schreiben. Ne? Da denkt man wirklich, jetzt setze ich mich mal hin, ja, jeden
Thomas
Tag drei
Mann
Seiten, Thomas Mann oder selbst so hier irgendwie Wolfgang Job, der das Ganze dann noch mit einem Kugelschreiber,
ja,
also handgeschrieben und so. Ne? Also so. Ganz viele Menschen haben Bücher geschrieben in ihrem Leben und dann schreibst du ein Buch, also jetzt nicht das erste, ja klar, alles andere war ja da über die Latscherei da.
Mhm.
Und dann schreibst du da so ein Buch, ein ganzes Buch, da bist du fertig, sagst hier, Verlag, Lektor, Leipziger Buchmesse, here I come. Worum geht's? Katze. Ein Buch über eine Katze.
Naja, aber Klaas, du weißt schon, das ist eine wunderbare Liebeserklärung.
Was schreibe ich? Die Blechtrommel oder die Katze?
Eine wunderbare Liebeserklärung an das Leben mit Katzen, das beglückend, bereichernd und ganz bestimmt nie langweilig ist.
Ich glaube, unsere HörerInnen, die werden da gar nicht nachvollziehen können, warum ihr da so das Lachen auf den Lippen habt.
Was für ein Lachen.
Nee, überhaupt nicht. Ingeborg Bachmann hat 5 Bücher über Katzen geschrieben.
Die werden das jetzt bestellen. Und
also Goethe hat sich mehrfach auf die Finger gehauen, wollte über Katzen schreiben, dann kam der Faust
raus. Es gab einen Raum weiter, die Gruppe 48, die haben nur über Katzen geschrieben.
Und ich finde, da ist gar nichts dran, wenn man so mit so einer Sprache, die so viel so Worte wie putzig und niedlich und so, so ganz verspielt. So
also da wird es bestimmt nie langweilig mit einer Katze, steht da auch hinten drauf. Vielen Dank für das Geschenk. Ja. Ich werde es wirklich lesen. Ich verspreche es. Ja.
Cool.
Ich werde es rezensieren.
Mhm. Cool.
Ne? Okay. Und,
ja, vielleicht findest du dich auch wieder.
Ja, vielleicht finde ich auch dich
bist
wieder.
Du auch so ein
weil,
putziger Katzentyp.
Und hier, Achtung, krasser Cliffhanger. Wir sollten mal die Geschichte erzählen, wie Jakob und ich bei mir zu Hause die ausgebüxte Katze wieder eingefangen haben. Das in der nächsten Folge von Baywatch Berlin. Da war ein Geschrei.
Ja.
Das stimmt.
Stichwort Luftgewehr.
Naja, das erzählen wir nächste Woche. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch beiden guten Urlaubsbeginn.
Ja.
Wenn dieser Podcast rauskommt,
ja,
bitte abonnieren, dann werde ich im Auto sitzen und dann fahre ich meine erste Etappe.
Über den Brenner.
Tatsächlich über den Brenner gen Italien.
Gen Italien.
Also ich werde dann nach Italien fahren.
Das war, mal, das war mal der große Gag. Das war der große Gag. Die Oma kommt, wir fahren gen Italien und die Oma kommt in den Kofferraum und damit die nirgendwo vorhaut, kriegt sie noch eine Decke dazu. Da haben wir uns totgelacht als Kinder.
Und diesen Gag kann ich dann auspacken im Auto und vielleicht sehe ich dann schon den Gardasee, wenn die Folge erscheint.
Das wünschen wir dir alle. Klaas noch?
Letzte Worte.
Ja?
Ich muss nur eine Sache, die ich sehr witzig finde, das könnt ihr einfach immer mal wieder machen. Das finde ich, das kann man, ich weiß auch, dass das sehr so dein Humor ist. Ich bin letztens an so einem Feld entlang gelaufen und da sind, da wo ich da bin immer, sind so ganz viele Schafe. Ne?
Mhm.
Und die haben dann so, das ist ja halt so gemäht, ne? Oder was machen Schafe so, ne?
Ja.
So, nicht gemäht, sondern gemäht. So. Und dann haben die da, also die Schafgeräusche haben die gemacht, Schaf- und Ziegengeräusche.
Mhm.
Und ich habe schallend gelacht und bin da 20 Minuten stehen geblieben. Weil wenn man einmal auf den Gedanken gekommen ist, dass es kein Schaf ist, sondern ein Mensch, der ein Schaf imitiert, kann es keinen größeren Spaß geben, den man so mit sich und der Natur haben kann. Ich war alleine. Und habe wirklich mir einfach wirklich fast eine Viertelstunde vorgestellt, das sind Menschen, die da aus dem Wald schallen, die Schafe imitieren, obwohl es tatsächliche Schafe waren. Es kann nicht witziger sein. Also nehmt euch die Zeit, geht mal raus an die nächste Wiese oder googelt es einfach nur bei YouTube. Es ist
sehr guter
Lifehack. Wir lassen es hier einspielen.
So ist es, genau.
Konsti, fahr die Schafe ab, ey.
Jetzt kommen einfach ein paar Schafe und ihr müsst euch immer denken, es sind echte Schafe, aber es klingt so wie Menschen, die recht bemüht Schafe imitieren. Alles Gute, alles Liebe.
Summer Breeze. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.